Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
So Jens, jetzt beginnt der angenehme Teil des Samstags. Du hast ja heute
für
schon...
Für dich oder was?
Nee, für dich. Mal ein bisschen Ruhe. Als ich hier kam, war ja heute schon Trouble. Du hast ja hier heute schon irgendwie Verträge gezeichnet. Stimmt?
Spricht man nicht drüber.
Ach natürlich, du kannst doch auch sagen, was du verkauft hast. Machst du doch sonst auch. Was willst du denn heute so
zurückhalten? Ich habe einen Jeep Cherokee verkauft.
Genau.
An die nette Dame, die letzte Woche schon da war. Genau, die hat den jetzt gekauft, Probefahrt und das ist ihr Auto.
Ja, cool. Ja. Ja, das ging auch richtig schnell, ne? Sie hat mir das eben nochmal erzählt, sie hat tatsächlich irgendwie bei einem Wochenende, in dem sie unterwegs war, darüber nachgedacht, so ein Cherokee wäre cool und nächsten Tag guckt sie bei dir rein und auf einmal hast du ein Cherokee im Angebot.
Ja.
Und dann ging das ja auch alles sehr schnell. Also
der große Wunscherfüller-Garage, ey.
So ist das, genau. Aber wir sitzen hier heute nicht alleine. Wir haben nämlich heute einen Gast, haben wir letztes Mal schon angekündigt. Christoph, stell dich doch mal vor.
Ja, Christoph Slotalla, hallo. Ich freue mich hier zu sein, vielen Dank für die Einladung. Frank, wir haben uns vor 2 Wochen das erste Mal gesehen in meiner Garage.
Genau.
Car-Convent, genau. Und du warst bei einem Workshop mit dabei, der sich so, sag mal, spontan ergeben hat. Über die gesamte, ich sage mal, Youngtimer und Oldtimer-Gruppe hier so in Hamburg. Und ja, genau, so haben wir uns kennengelernt.
Genau, guck mal, die holen dich schon ab, draußen kommt schon die Polizei. Nein, alles gut. Ja, du hast recht, wir haben bei dir so ein bisschen mit Reinigungsknete rumgeknetet. So hat ja der letzte Podcast auch geendet und ich habe viele Zuschriften bekommen, dass viele auch, also entweder das Thema Reinigungsknete kennen oder auch nicht. Tatsächlich, dieses moderne Abkneten, was wir da gemacht haben, irgendwie war ja schon mal ganz interessant. Aber das ist ja nicht das Einzige, was du da machst, sondern du hast ja da ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ich interpretiere das jetzt mal so aus meiner Sicht, deinen kleinen Traum erfüllt, eine Garage zu haben, der so ein kleiner Treffpunkt ist für Autos und andere Menschen, die dieselbe Leidenschaft haben wie wir.
Super Zusammenfassung, genau, exakt so ist es. So ist es entstanden.
Das also, war's, okay, tschüss.
Ja, wie ist denn das entstanden? Also erzähl mal, wie du darauf gekommen bist und wie du es dann umgesetzt hast.
Genau, also der Startpunkt war tatsächlich Suche nach einer perfekten Garage. Und perfekt ist natürlich immer so ein bisschen individuell, da hat jeder so seine eigenen Überlegungen. Und ich sag mal so, ich bin in der Vergangenheit relativ häufig umgezogen und immer war die Frage, okay, wie kriege ich eigentlich meine Fahrzeuge, die ich noch so mit als Umzugsgut dabei habe, wie kriege ich die eigentlich ideal untergebracht? Und und dann irgendwie hier nach Hamburg gekommen und die Überlegung war, wie und wo kriege ich ein Fahrzeug untergebracht und das mit verschiedenen Kriterien erfüllt. Also sprich, es soll sauber, sicher, trocken, mit einem Stromanschluss sein und. Haben wir dann irgendwie so eine Art Liste dann zusammengestellt. Was braucht man eigentlich? Was brauche ich eigentlich?
Die Garage 11 war schon vergeben.
Die Garage 11 war vergeben, exakt. Gesucht und ehrlich gesagt nichts gefunden. Also es gab immer irgendwelche Kompromisse, die ich dann eigentlich nicht mehr eingehen wollte. Und habe gesagt, okay, dann denkst du jetzt einfach nur mal einen Schritt zurück und guckst das Ganze nochmal an, was kann man machen. Haben wir mit verschiedenen Personen gesprochen und gesagt, okay, dann machen wir es ein bisschen größer. Ich guck mal, ob ich eine größere Fläche finde. Ja, und Kurzfassung ist, es hat sich dann was ergeben, so dort, wo jetzt heute die Car-Convent-Garage ist. Das war dann ja eine Kombination aus verschiedenen Punkten, die sich gut ergeben haben, also sprich die Lage, die Garage selbst und. Und auch die Möglichkeiten dort vor Ort, was draus zu machen, weil der Zustand der Garage war nicht so, wie er heute ist.
Ja, du hast das beim letzten Mal erzählt und witzigerweise wussten diejenigen, die da ihr Auto gerade drin stehen haben, nicht, dass du die ganze Bude selber gestrichen hast.
Richtig,
das stimmt. Also hast ja so ein System gekauft irgendwie und hast das ganze Teil einmal durchgestrichen, was nicht ganz klein war. Alles einmal in knallhell weiß. Ne?
Ja, exakt, genau. Einfach, das ist, und ne, das war einer der Punkte, die für mich irgendwie wichtig waren, zu sagen, okay, das ist jetzt keine dunkle Garage, die irgendwie trocken, die irgendwie nur mit Feuchtigkeit und sonst irgendwas ist, sondern das muss einfach von der Substanz auch was Gutes sein. Und das war dann halt eben auch ein Schritt dahin. Ja, und wie das dann so ist, wenn man dann erstmal so dabei ist, dann denkt man so, Mensch, guck mal, okay, was kannst du denn eigentlich noch mehr machen? Weil es sollte dann irgendwie auch nicht nur ein Parkplatz sein, sondern ne, für mich, der nicht aus Hamburg stammt, aber irgendwie daran interessiert ist, auch in Kontakt zu treten mit anderen Menschen, die gleiche Interessen, Leidenschaften teilen, ja, das Ganze vielleicht dann irgendwie so als so eine Location aufzubauen. Mhm. Und so ist es dann entstanden, du hast es gesehen, also mit einer kleinen Sitzecke, einem Kühlschrank, der gefüllt ist, eine kleine Kaffeemaschine und. Und einem ja, Fahrzeugpflegeplatz, nämlich halt eben zu sagen, okay, wenn ich irgendwie meine Tour unternommen habe oder auch mit mehreren, ne, die also ihre Fahrzeuge da zusammen abstellen, komme ich von der Ausfahrt wieder, dann ne, wische ich noch einmal drüber, mache die Fahrzeuge sauber, stelle sie dann weg und dann gehe ich mit einem guten Gefühl nach Hause und habe das Ganze schön kompakt zusammen und kann irgendwie meine Leidenschaft mit den Fahrzeugen kombinieren, auch mit einem Work, Drive, Life Thema, was wir ja alle so mit uns zusammen irgendwie versuchen, bestmöglich zu kombinieren.
Genau, also im Grunde das, wenn ich ehrlich bin, das ist ja auch das, wovon jeder in Anführungsstrichen, der ein, zwei Autos hat, träumt, sie alle an einer Stelle stehen zu haben und idealerweise dann vielleicht sogar mit Gleichgesinnten, die genauso vorsichtig sind, wenn sie neben einem parken und nicht genau. Ihre Tür aufreißen und dagegen donnern. Und das ist da ja cool gelungen. Das ist eine ganz bunte Mischung an Autos, die da drin stehen, ne?
Ja, bunte Mischung an Autos und auch Menschen. Und das ist für mich irgendwie der andere Punkt. Das war damals auch so der Startpunkt zu sagen, ne, ich habe gerade gesagt, mit zugezogen, auch ein bisschen Kontakte zu knüpfen. Und was ich super finde, was ja dann vor Ort hast du es gesehen, einerseits die Kombination aus Fahrzeugen, also wir haben ja Motorräder und Autos mittlerweile drin. Mhm. Und die Menschen, also die Personen, die da zusammenkommen.
Alle komplett unterschiedlich.
Ja, ich glaube, also wenn wir uns so auf der Straße begegnen würden, würden wir vielleicht nicht unbedingt miteinander sprechen und haben so aber eine gute Zeit da gehabt. Jetzt bei dem Event, beziehungsweise vorher mal einmal, hier Porsche hat auch die Soundnacht online übertragen. Mhm. Ja, und haben uns halt im Prinzip dann getroffen, diejenigen, die Interesse hatten, sind dazugekommen und dann haben wir uns das angeguckt.
Ja, cool.
Wo ist die Garage?
Übergang von Eimsbüttel nach Stellingen. Im Bereich, da ist Kieler Straße,
ja.
Aral-Tankstelle,
ja.
In dem Bereich.
Linke oder rechte Seite? Aral-Tankstelle.
Stimmt, guter Punkt. Auf der Seite von dem vom Busdepot.
Warum lachst du da so? Ist da irgendwas?
Ich kenn nee, das sind linke und rechte.
Ich war da so. Hier, Fricke ist da. Metzger.
Ja. Er sagt, im Bereich Aral-Tankstelle, und da gibt es zwei gegenüber. Und die Frage ist, welche jetzt?
Ach so, das stimmt.
Ja. Ach so, linke oder rechte Aral-Tankstelle. Ja. Okay, alles klar, verstehe. Ja. Ich bin da, das ist ja nicht so meine Hood. Als ich da hingefahren bin, ich bin ja zu ihm gefahren mit dem G-Modell und dann auch noch offen und dann auch noch bei Temperaturen, die nicht so richtig fresh waren. Der Weg war ziemlich kalt und der Weg war lang.
Frank, muss doch nicht einen dicken machen mit so einem Auto. Dach zu, Heizung an.
Nee, ich hatte keine Lust, das
Alter. Ist ja
so Absatz.
Dicker Pulli an.
Der stand offen in der Garage, per Sending drüber und so weiter. Ich hatte einfach keine Lust. Ich hatte keine Lust.
Nee.
Ich bin auch abends und im Dunkeln wieder offen zurückgefahren. Hab mir richtig abgefroren, aber habe ihn dann in die Garage gestellt.
Die Sitzheizung?
Ja, das geht.
Funktioniert?
Die funktioniert bestens. Die ist richtig krass dolle. Ja, und in dem Gespräch, also ursprünglich kennengelernt, haben wir uns ja mal auf der 150er Rallye.
Stimmt. Vor einigen Jahren.
Ja, genau. Richtig.
150er, die gibt es die noch?
Ja, die gibt es noch.
Und, ist die gut?
Interessant, bunt, würde ich sagen.
Hat Spaß bunt gemacht. Ja. Diese Schnitzeljagd durch die Stadt.
Ja, ist so ätzend.
Ja. Also ich fand die
Schnitzeljagd. Es ist so ätzend, das ist das Gleiche wie bei der Hamburg Rally nachmittags nur den ganzen Tag.
Aber ja. Jens, weil für mich als jemand, der neu in Hamburg ist, war das nicht schlecht.
Ja, aber kannst dir einen NDR-Beitrag angucken, hast du mehr von.
Ja, also die 150er Rallye ging tatsächlich nur am Ende durch Hamburg. Aber ich muss auch gestehen, also für mich war es dann so, der erste Teil war total genial und beim zweiten Teil war ich hinterher, weil du versuchst, die Sachen zu lösen, guckst dann auf die Uhr und dann.
Und du musst noch Auto fahren dabei.
Und du weißt, die ersten sind schon da und haben schon was zu essen zwischen den Kiemen und du, bei dir brummt der Magen, ne?
Ja, ich bin immer mit Martin die Hamburg Rally gefahren und da haben wir gedacht, boah, da mussten wir irgendwo, musste so ein Denkmal irgendwo im Wald und musste sich davor fotografieren.
Genau.
Ja, wir haben aber weiter unten einfach am Wald angehalten, und haben das Bild gegoogelt und haben das reingesetzt in mein Bild und haben das rübergeschickt.
Ja, ich glaube,
sah auch ein bisschen gefotoshoppt aus. Ist auch nicht durchgekommen, aber nee, ich finde so eine Art von Rallye blöd.
Aber Thema also Rallye, Jens, wir haben uns das erste Mal im Jahr 2007 gesehen.
Boah. Wo war ich da denn?
Ja, jetzt kommt's.
2007 war wahrscheinlich eine württembergische Klassik.
Creme 21.
Echt, Creme 21? Jo. Die bin ich noch nie mitgefahren.
Bin ich mit dem Pirelli GTI damals mitgefahren?
Das war der andere Jens.
Ich bin die ersten 10 mitgefahren.
Die ersten 10?
Die ersten 10 Creme 21
bin ich mitgefahren. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war damals ein Lotus.
Aber ein Lotus Eclari,
glaube ich.
Der permanent liegen geblieben ist.
Später mal, also ich glaube.
Deshalb bist du in Erinnerung geblieben. Er hat dich 28 Mal überholt. Ja, sag ich ja.
Der hat so einen Ärger gemacht, der Wagen. Das war ein Lotus Eclari. Den hatte ich aus erster Hand in Köln. Und der Eclair ist ja im Endeffekt so ein Schrägheck-Coupé wie der Elite mit diesem.
Also, aber Linkslenker?
Ja, Linkslenker, deutsche Erstauslieferung.
Wahnsinn.
Das war in der Preisliste damals der teuerste Lotus. Das war nicht der SP, der Eclair war teurer. Und der hatte dann noch als extra Connelly-Leder und oder war voll ausgestattet. War schwarz mit beigem Leder. Und der Lotus-Motor, der war schon im zweiten Jahr gestorben. Und da hat der Erstbesitzer einen Ford Sierra Cosworth-Motor gekauft und hat den bei Viktor Günther umbauen lassen zum Saugmotor. Und der war da drin, auch eingetragen, die Papiere. Und was da aber nicht so richtig, die Balance stimmte nicht mit. Wo ist jetzt der Kühlwasser, der Überlauf, die Höhe, weil das passte. Also, und der Wagen hat permanent Stress gemacht mit der Kühlung und dem und das. Ein Stressauto war das. Der war so schön. HHLC 111 war mein Kennzeichen. Der war total hübsch. Aber der hat echt Stress. Der auch auf der Creme ist, glaube ich, zweimal war der Kühler raus mit dem ADAC-Mann.
Ach, du
und Scheiße. So, ne? Aber Gott, das war so ein bisschen anstrengend. Das Auto war
dann
cool.
Dann ein paar Jahre später war es entspannter mit dem Volvo.
Ja, das war da in Mannheim hier. Waren wir da in diesem fiesen Hotel an der Autobahn da.
Ja.
Genau, ja, ja.
Ja, siehst du, erinnerst dich.
Und ja, ich habe ja, bin ja mal Sponsor dann auch gewesen bei diesen Creme 21 Rallyes. Hängt hier nicht, irgendwo hängt noch ein Aufkleber hier wieder.
Irgendwo hängt noch die Schlachhose, ne?
Da habe ich nicht. Das ist genau das Thema. Nee, du lachst jetzt. Das ist genau das Thema, warum ich da irgendwann ganz raus war. Ey, mir ist ganz viel Kindergeburtstag. Ich bin aus, das ist irgendwie, das, weißt du, für mich stimmte damals das Verhältnis nicht mehr zwischen dem, was es kostet, was du an Leistung bekommst, weil schlussendlich ist es ja auch ein Geschäft. Und wenn du eine Rallye buchst, dann kriegst du ein Paket. Wenn du mal eine die württembergische Klassik gibt es ja leider nicht mehr, das ist ja alles gestrichen worden, weil die alle sparen heutzutage. Der, die Württemberg hat ja richtig Geld reingepumpt. Und dann war die Rallye, ist ja durch Orte gekommen in Süddeutschland. Und in jedem dieser Orte war natürlich irgendwie ein württembergisches Büro. Und dieser Ortsfürst hat dann da Blabla, der hat dann die Autos angekündigt und da gab es Buffets und das, also das war mega organisiert und die
klingt
ich habe mal gehört, die Württembergische hat knapp eine Million jede Rallye reingepumpt.
Boah. Okay.
Weil wir haben zum Beispiel eine Württembergische am Bodensee, dann so ein gutes Beispiel, Essen war immer 5 Sterne. Und in dem Fall war es, naja, wo bringen wir die ganzen Leute und was machen wir mal ganz cool, wir mieten mal eine Autofähre, die auf dem Bodensee hin und her fährt, bauen die aber komplett um. Die war innen drin komplett mit einem bayerischen Buffet und dann ist diese Fähre abends von uns beim Bodensee gefahren. Das war das Abendessen bei der Württembergischen
Klasse. Stark.
Ja, so, weißt du, ja. Also
so
dieses
Kamp. So Highlights, über die man jetzt auch noch redet.
Ne? Ja, das ist aber diese Kamptuk. Oder eins war, da war Start- und Zielpunkt Garmisch-Partenkirchen und das Treffen war im Innenkreis in dem Stadion von der Sprungschanze. Von der Skisprungschanze. Und da war aber auch das Catering-Zelt reingebaut.
Nee, ne?
Weil, ja, natürlich. Ah, okay, cool. Und du musstest dir deinen Ausweis und deine Unterlagen abholen. Oben, du musstest mit dem Aufzug ganz hochfahren. Da war das Büro.
Nicht dein Ernst?
Ja, also ja, jetzt, ach, okay, ja, cool. Ja, war geil gemacht. Aber die haben halt immer noch einen draufgesetzt.
Ja, wo man sonst als Normalsterblich auch nicht hinkommt.
Genau, ne? Also oder hier, da hängt ja das Bild, wo Jens und ich geblitzt worden sind mit dem 6er BMW. Das war initiiert von der Polizei. Das war die Württembergische Klassik, die einzige, die im Norden stattgefunden hat.
Ach, und da hat jeder so ein Bild gekriegt?
Ja, ja, Rostock. Ach, und cool. Küste.
Ja, das
und da war aber Start- und Zielpunkt mit Hotel. Da haben wir aber Hohe Düne gewohnt. Ne? Und nicht irgendwo, weißt du, wenn du Creme 21 fährst, kannst du froh sein, dass du ein Klappbett kriegst in irgendeinem Hotel. Ne? So. Also diese Verhältnismäßigkeit zwischen, man wird auch älter Und irgendwie so nach 10-mal Creme 21, es gibt ja welche, die fahren da jede Rallye bis heute mit, alle. Ja. Das ist auch schön, dass das gibt, das ist so ein eigener Kosmos irgendwie. Aber ich war da irgendwann raus, ich habe da irgendwie die Lust dran verloren. Ne? So.
Also was mir damals extrem gut da gefallen hat, weshalb ich auch das erste Mal damals mitgefahren bin, war einfach die bunte Kombination. Also ja. Weil zu der Zeit, also so, ne, Anfang ja. 2000 hast du sonst vielfach so dieses rein markenfahrzeugspezifisch genau. und so weiter gehabt. Ja. Und das fand ich damals anstrengend. Und fand das andere dann, hab gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich rein vom Konzept, von der Idee her echt gut.
Hat sich auch durch, also ist ja ein Erfolg bis heute, ne? Ist auch jedes ausgebucht. Die Leute, die versuchen da irgendwie die Plätze zu kriegen, sobald die online gehen. Und das haben die auch schön gemacht, ne? Also, aber ich, klar. Nee, aber kann ich mich nicht dran erinnern, dass wir uns da gesehen haben.
Nein.
Um nochmal zurückzuspulen. Was war das, ein Golf?
Ja. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ein Golf. Guck mal, ein Golf. VW.
Wie viele Golf waren denn dabei? 4, 5, 10?
Zu dir, ja gut.
Keine Ahnung. Welche Farbe hatte der?
So Anthrazit. Das war so ein unlackierter Pirelli GTI.
Ein umlackierter?
Unlackiert, also die Kunststoffteile nicht lackiert sind.
Beim Pirelli waren die doch immer lackiert, oder? Gab's beides?
Das konnte man am Code dann erkennen. Und das war übrigens der Punkt, als ich das Auto damals über eBay ersteigert habe, so Anfang der 2000er, hatte ich den dann bei mir und habe gedacht, oh, super, ich habe einen Pirelli GTI, wie toll. Und dann gingen die Zweifel los, nämlich genau aus dem Grund. Weil ich dann nämlich die Prospekte gesehen habe und dann gab es ein Weiß, Marsrot und ich glaube Heliosblau und vielleicht noch dieses Lasergrün.
Ja, genau. Ne?
Und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, okay, meine Farbe ist nicht dabei. Ist mehr, wie gesagt, mehr so ein Anthrazit-Grau, fast schwarz-metallig und halt eben die Kunststoffteile nicht mit lackiert. Ansonsten hat er aber alle Teile gehabt, wie ein Pirelli GTI hatte, wie ein Lederlenkrad, MFA, getöntes Glas.
Ne? MFA also diese, ist Multifunktionsanzeige, ne?
Richtig, genau.
Felgen auch. Haben die nicht auch eine eigene Hutablage gehabt, eine andere? Ich glaube, die hatte beim... Ja, doch, da war auch noch was verändert an Pirelli GTI.
Da lag ein Pirelli-Kalender drauf.
Der, so schwer ist der ja nicht. Da sind nur leichte Mädchen drin.
Leicht bekleidet, weißt du.
Wurden mit ausgeliefert, genau.
Ja, cool, Pirelli GTI, geil.
Und dann habe ich ja erst gedacht, Mensch, das ist wahrscheinlich gar keiner. Ne? Weil ich meine, so ein paar Satz Felgen und so weiter, da kriegt man irgendwie alles irgendwo so her. Und dann Stiftung Volkswagen oder auf jeden Fall Volkswagen Museum, ja. Da kann man ja so eine Geburtsurkunde anfragen. Genau. Ja, ich habe das halt eben gemacht und zu der Zeit ging das halt eben los, dass es auch mal so, ja, ich sag mal, auch Foren gab, wo sich halt eben über sowas ausgetauscht wurde, gerade von Fahrzeugherstellern, wo diese ganze Dokumentation nicht so wie bei einem Daimler super, super historisch orientiert ist. Und dann wurde sich ausgetauscht und dann hieß es auf einmal, nee, es gibt den Ausstattungscode, ich glaube W64 und das ist ein unlackierter Pirelli. So, und dann war ich ein bisschen beruhigter und dann noch mit dieser Volkswagen-Feedback, ja, es ist, also er hat diesen Ausstattungscode gehabt, war ich dann cool. Ein bisschen beruhigter. Aber ich hatte ein bisschen Puls.
Ja, cool. Ja, was hat ein Pirelli Golf Anfang der 2000er bei eBay gekostet?
Also meiner hat 934,99 € gekostet, weil ich habe damals gesagt, ich bin bereit für dieses Kfz 1.000 € zu bezahlen, allein wegen der Teile.
Ja.
Hab dann irgendwie irgendwie unter der Woche mein Maximalgebot abgegeben und
der Trick für diejenigen, die heute nicht mehr eBay machen und damals noch nicht dabei waren, heißt ja, du gibst nicht 1.000 ein, wenn du ein Gebot abgibst, sondern natürlich dann 1.000.
Nee, ich habe dann 1.051, glaube ich,
schon eingeschrieben. Weil sonst war es so, das war das Ärgerlichste, was du machen konntest, ist, du gibst 1.000 an. Der nächste hat 1.050 angegeben, kaufe ich den dann für 1.001 und du siehst, dann ist für 1.001 weggegangen und du sagst, na gut, den Euro hätte ich jetzt auch noch drauf
gegeben. Nee, das ist ja immer, aber irgendwo ist immer eine Grenze.
Ist klar, aber man, du durftest nie die glatten Summen
nehmen. Nee, das musst du sportlich nehmen.
Ja.
Dann halt nicht.
Stimmt.
Weil du kannst ja nicht dann jedes Mal deine Grenze wieder anheben, nur weil wieder jemand einen Euro mehr bietet.
Ja, ist ja sowieso so eine Dynamik drin manchmal. Ist ja sowieso so eine Dynamik, ne? Dieses Hochsteigern.
Ja, das ist ja der Trick, ne? Das ist ein Hochsteigern früher immer gewesen, weil der überbietet mich ja von wegen jetzt. Hallo, ne? Und dann hast du hinterher für 3.000 € einen Satz Felgen gekauft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Dann tiefe kognitive Dissonanz, nächsten Morgen aufwachen. Nee. Scheiße, was habe ich getan?
Nee, zwei Minuten später gegoogelt, wie kann ich einen Kauf wieder rückgängig machen. Ja, genau. Aus Versehen. Hat meine Tochter gemacht. Und
ja. Ja, cool. Ja, nee, und so kam das Auto dann irgendwie zu mir. Genau.
Hast du es noch?
Nee, der ist, gab da noch zwei Golfe, die dann noch dazu kamen, ein Golf 2 Edition Blue GTI, so ein Sondermodell, was sie ganz zum Schluss vom Golf 2 aufgelegt hatten.
Ja, dunkelblau Metallic.
Blau innen drin, ja, BBS,
Dreiteilig, wie wir es. Nee, zweiteilig, ne?
Zweiteilig. Ich glaube, RM hieß das.
Ja, ist
das
genau. Modell. Sieht aus wie eine Dreiteiler, ist aber ein Zweiteiler.
Ja.
Ist geil. Hat ein Freund von mir.
Lief übrigens so ähnlich. Also auch da eBay. Zu der Zeit habe ich da auch in Schwarzwald unten gewohnt und der stand drin. Und da habe ich auch gesagt, okay, allein der Satz Felgen und die blaue Lederausstattung in einem guten Zustand. Ne? So ging das dann so ein bisschen. Und wollte ich schon immer haben, weil mein erstes Auto war ein Golf 3 und eigentlich zu der Zeit, als ich Führerschein gemacht habe, da war es eigentlich so, da konntest du dir einen Golf 2 leisten. Bei mir wurde es dann Golf 3 zum Glück, dann noch eine andere Geschichte. Aber Golf 2 fand ich schon immer toll. Und so war das entstanden. Dann hatte ich diesen Edition Blue dann ersteigert, auch ohne das Auto ehrlich gesagt gesehen zu haben. Also eigentlich so alle Todsünden, die du eigentlich...
Ja, eigentlich, ne? Aber immer ganz geil, weil das kann in beide Richtungen gehen und in die eine Richtung ist halt wunderschön. Ne?
Ja.
Du kommst an und sagst, ey, der ist geiler, als ich dachte.
Ja, das war dann da nicht so.
Okay, schade.
Also bei beiden Fahrzeugen war es eigentlich so, dass das in eine Vollrestauration gelaufen ist. Ne? Muss man also sagen, ja. Genau. Also beim Pirelli GTI war es dann tatsächlich so diesen komplett neu aufgebaut und selber hatte ich die Möglichkeit, dann das Auto beim Lackierer zu schleifen und solche Dinge zu machen. Habe da also eigentlich immer so ein Paket geschnürt aus, was kann ich selber machen? Auch damals, als ich die Zeit halt eben noch hatte. Und wo brauche ich die Experten, die sich wirklich gut auskennen? Habe damals in einem kleineren Ort gewohnt. Da gab es eine Familie Meier, die ursprünglich mal so eine Volkswagen Handlung hatten.
Vertragswerkstatt oder was?
Vertragswerkstatt, also so mit dieses klassische Modell Tankstelle und dann da wurde der Käfer da repariert und so diese Geschichte, so ist das entstanden, dann ging das in die nächste Generation und. Und der Herr Meier, weiß ich noch damals, der hat dann halt eben richtig so große Augen bekommen, als ich sagte, Herr Meier, ich habe einen 1er Pirelli GTI ersteigert. Und er so, oh. Und das war nur so Anfang der, also muss 2000, 2001 gewesen sein. Und dann meinte er, ja, ich hatte damals bei uns im Kreis, hatte ich damals den ersten Pirelli GTI. Und, ne, und dann sind wir so zusammengekommen und er hat dann sozusagen den technischen Teil da übernommen gemacht, wo ich selber nicht weiterkam. Und der Lackierer vor Ort hat mich selber mit Hand anlegen lassen am Auto und so ist das Auto dann nach und nach zusammengekommen.
Ah, cool.
Und dann wurde aber im Endeffekt dann tatsächlich dann noch ein größeres Programm draus, weil dann auf der Rückfahrt vom Gutachter, ich musste ein Classic-Data-Gutachten haben, um das Auto dann als Youngtimer versichern zu können. Das Auto war in der Nacht vorher fertig geworden. Also für mich fertig.
So gut.
Das ist schon mal so ein bisschen, na gut, auf jeden Fall bin ich dann halt eben dann nach Karlsruhe gefahren, um den dann da bewerten zu lassen. Alles wunderbar, hat auch gut geklappt. Und auf der Rückfahrt ist der Motor kaputt gegangen.
Toll.
Und ich hatte so diesen, ne, es war schönes Wetter, Schiebedach auf der Autobahn gefahren, wieder zurück und gedacht, wow, cool, jetzt habe ich das Auto aufgebaut und so, alles toll. Classic-Data
ist da, genau.
Alles wunderbar und auf einmal fahre ich an so einem LKW vorbei und denke so, Mensch, das ist so laut. Der LKW war dann auf einmal weg und es war immer noch laut.
Ja,
scheiße. Und dann hat er einen Lagerschaden gehabt.
Toll.
Dann bin ich dann rausgefahren und so weiter. Und die Kurzfassung ist, dann habe ich halt eben den Originalmotor neu aufbauen lassen. Das war mir wichtig, dass das Auto sozusagen die Matching Numbers halt eben behält. Und im zweiten Schritt wurde das Getriebe dann auch noch gemacht bei einem Experten. Und so ist das Auto dann komplett fertig gewesen. So, das war jetzt die lange Geschichte, warum habe ich das Auto nicht mehr? Ich bin dann irgendwann in die USA gegangen und habe gesagt, naja, die Autos werden ja nicht besser, wenn sie stehen. Und habe dann ja eigentlich das Glück gehabt, jemanden zu finden, der dieses Auto schon immer gesucht hat. Und habe es ihm verkauft. Und ja, Frank, du hast denjenigen kennengelernt, nämlich der Christian. Christian hat das Auto gekauft und wir sind heute noch in Kontakt. Und das Witzige an der Geschichte ist, wie gesagt, ich habe damals in Süddeutschland gewohnt und Christian schon immer hier hier in Hamburg, in Lockstedt. Und heute wohne ich auch in Lockstedt und kenne Christian. Und Christian war bei der 150er Rallye dann auch mit dabei und so. Also von daher, diese Kontakte sind dadurch erhalten.
Ja, ja, geblieben. Dass die Kontakte sich dann so halten über die Zeit, ne?
Ja, und das finde ich halt eben das Schöne. Und das ist eigentlich auch so mit das Thema, jetzt kommen wir auf das Car-Convent-Thema wieder, was ich halt eben bei mir auch in der Garage so toll finde, dass halt eben darüber einfach Kontakte entstehen. Ne? Und dadurch lebt eigentlich ja so ein Thema. Weil es ist toll, ein Fahrzeug zu sehen, wenn es steht, ne, in einem Museum und besondere Fahrzeuge. Aber irgendwo ist es so die Kombination, finde ich, aus Fahren, was erleben, besondere Momente und und andere Menschen kennenlernen.
Klar, das ist ja auch das, was unseren Podcast ausmacht. Im Grunde geht es ja weckt es bei unheimlich vielen Erinnerungen an alte Autos, an die Autos, die jeder noch aus seiner Kindheit kennt oder mit der er zu tun hatte oder auch gefahren ist. Also so ganz breites Spektrum, das ist auch immer das, was wir so zurückgemeldet bekommen. Mit irgendeinem Auto triggert man immer den einen oder anderen an. Und manchmal total exotisch, wo du denkst, so ein Auto hat doch keiner gehabt und dann kommt doch der um die Ecke und sagt, doch, so einen hatte ich. Ja. Weil kannst du kaum glauben. Deshalb, das ist halt witzig und dieses Netzwerk, umso größer man sich das insgesamt aufbauen kann, umso mehr Menschen ja daran teilhaben, desto schöner macht das insgesamt miteinander Spaß. Ja.
Auch manchmal ist es einsam ganz schön.
Ja, Jens halt.
Habe ich gerade erst geschrieben, hatte irgendeiner halt, bei welchem Auto, was hatte ich denn gepostet? Ach so, ich hatte mich dazu hinreißen lassen, der Welt auch jetzt mal den 350 SL König umbaut zu präsentieren.
Ja, ja, genau.
Ja, okay. Der mit dem Spiegel, ne?
Also das war ja klar, was da passiert. Ne?
Einer schrieb, sowas möchte er vor seiner Tür nicht stehen haben. Mhm. Der hat übrigens dann nochmal bei dem TR4 drunter geschrieben, der dürfte bei ihm vor der Tür stehen. Da habe ich geguckt, aha, der wohnt in Quickborn, habe ich nur drunter geschrieben, nee, dem ist es aber zu kalt in Quickborn.
Das ist auch gut. Ne?
Ja. Ja, und da hatten auch so einige Leute geschrieben, es ist ja grauenvoll, also da ist so schlechter Geschmack würde einsam machen. Und da habe ich auch drunter geschrieben, ja, manchmal wäre das ganz schön, einsam zu sein. Dann in seinem König Mercedes. Der ist übrigens schon, da haben schon Leute angerufen, die ganz heiß auf das Auto sind. Und ganz cool, es hat jemand angerufen, dem habe ich mal einen 500 SEC mit AMG-Spoilern verkauft und dreiteiligen BBS. Der Wagen ist komplett im Erstlack, den hat er gekauft mit 90.000 Kilometern und ist jetzt 102 gelaufen.
Kriegst du den wieder? Kann ich, und, der und ist hiermit reserviert.
Hä? Nein, sag mal. Ja, den selbst reserviert.
Ja, ist mir schon klar.
Der findet den König besonders spannend und fragte schon, ob man da irgendwie vielleicht einen Deal machen kann. Warten wir mal ab, wenn der König fährt. Also der König, da muss ich mal was zu sagen. Ne? Ich hatte jetzt keine über den Preisdiskussion, gab es noch nicht. Aber der stand ja zu einem bestimmten Preis in Padua zu verkaufen. Das haben ja auch viele gesehen. Und das war auch erstmal nicht so teuer, in Anführungsstrichen. Was bei dem Auto, einer hatte zum Glück, hat das geschrieben direkt. Er hätte den Padua auch gesehen, aber es wäre ihm zu viel Arbeit gewesen. Das ist genau der Punkt. An dem Auto ist echt Arbeit. Ja. Also es werden da die Spiegel entfernt, der wird komplett neu lackiert, ne? Also wir gehen da richtig ran an den Wagen. Und allein der Reifensatz kostet utopische 3.000 Euro hinterher. Ist aber lieferbar. Es gibt den Pirelli P7 wieder, genau in der Größe als Komplettsatz.
Der hat doch ein durchgängiges Profil über die gesamte
Breite, oder? Nee, der hat diese Dreizacks.
Ja, genau. Aber das meine ich. Aber das ist überall gleich. Ja,
überall also, gleich,
genau. Dadurch sieht der Reifen, finde ich,
kostet
noch mächtiger
ein aus. Ein Hinterreifen 800 Euro. Mhm. In 345, 50, 15. Und die gibt es aber als Set, auch passend vorne 225, 60, 15, gibt es als P7. Und als P7 waren die auch neu bei König draufstehen, im Gutachten. Mm, okay. Das ist ziemlich cool, kann man ja, jetzt wieder cool machen. Auf den freue ich mich sehr, auf den König Mercedes.
Ja, ich, also bei dem Auto habe ich auch so ein komplett ambivalentes Verhältnis, weil ich kann mich halt noch daran erinnern, wie das Ding in der Automotorsport, also das war ja auch damals wirklich, ich will nicht sagen ein Hypercar, aber das war so das Teuerste, was man machen konnte mit seinem Auto. Das war unbeschreiblich teuer.
Für 40.000 D-Mark Plastikkleben.
Genau. Was natürlich auch nicht für, ich sag mal, für die Jahrzehnte gemacht wurde, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Deshalb muss man da schon eben auch genau hingucken. Trotzdem, das ist natürlich sowas von 80er High-End-Tuning irgendwie, mehr geht halt nicht. Und also von daher.
Ich habe übrigens, falls ihr in Hamburg bleibt, Leute, es waren einige coole Nummernschilder diese Woche frei. Ich habe schon mal HHHH107 reserviert.
Kann man machen.
Es waren auch ein paar 911er frei. Ich habe direkt mal 4 911er-Nummern nochmal mir geklaut. Ich habe jetzt noch 5 Stück on Stock. Also wenn einer noch einen 911er zulassen will, die Nummern habe ich alle. Ja, ich weiß gar nicht, sonst werden die ja mal abgefischt. Ich sage mal von irgendwelchen, keine Ahnung, es gibt Leute, also irgendwer muss ja Geld damit verdienen. Irgendwas stimmt da ja nicht in dem System.
Ja.
Und es gibt doch Länder, da werden doch Fahrzeuge mit einem Kennzeichen.
Ja, gut, klar. Ne? Saudi-Arabien, England, da kannst du für die Kennzeichen Geld bezahlen. Whatever, es waren auf jeden Fall, hat einer geschlafen und die ganzen 911-Nummern waren plötzlich.
Ja, ist doch schön.
Also waren frei, so ein ganzer Satz. Und diese HHHH107, habe ich schon gedacht, Mensch, HHHH107, ich würde ihm auch noch einen Satz von meinen Kennzeichenhaltern spendieren, SO Reeperbahn. perfektes Auto.
Keine Frage, ja, keine Frage. Also für diejenigen, die das
eigentlich nicht mehr wissen. Eigentlich sehe ich mich selber drin.
Für diejenigen, die das nicht mehr so richtig wissen. Es war ja tatsächlich so, dass in den 80er Jahren und auch in den 70ern auf der Reeperbahn diese Autos tatsächlich, ich sag mal, ein Zuhause gefunden haben. Also, ja,
in den 70ern gab es König noch nicht.
Nee, 70er gab es König noch nicht, aber da gab es andere, auch hochwertige Autos. Und es gibt ja in der Szene, also man kennt ja viele Bilder von der Nutella Gang, von der GmbH, ja, und so weiter, wo die dann eben ihre speziellen Autos dort ausführen. Und so ein König, das ist schon was. Die Farbe ist ja auch, also muss man sagen, die Farbe, ja, und die ist auch, die kenne ich auch noch von Bildern aus der Automotorsport.
Ja, das ist dieses Blau-Metallic, was König bei dem Werbefahrzeug auch benutzt.
Genau. Ne?
Die waren eigentlich, wenn du die Werbeprospekte gesehen hast, waren die immer Rot-Metallic oder Blau-Metallic.
Genau.
Und ich kann mich erinnern, ich bin ja in Darmstadt auf dem Internat gewesen. Wir sind ja manchmal, das Internat lag zwischen Darmstadt und Eberstadt in der Mitte auf dem Berg, und runtergelaufen, und unten ist durch die US-Base mussten wir durchlaufen. Und da gab es übrigens den ersten McDrive Deutschlands.
Ach, geil.
McDonald's.
Geil.
Und immer wenn die Amis haben ja immer Freitags Payday gehabt.
Wann war denn das ungefähr, weißt du das?
Also, okay. 100 Jahre her. Okay. Immer wenn die Payday gehabt haben, die Amis ein Geld, die haben ja Freitags Geld gekriegt, war immer aus dem McDrive so ein Stau raus. Ne? Standen die Amis da so eingeschoben. Ja, so. Und da sind wir mit der Straßenbahn gefahren Richtung Innenstadt. Und wenn du in die Innenstadt reinkamst nach Darmstadt an der Ausfallstraße, so an der zweiten, dritten Haltestelle, da war auf der anderen Straßenseite waren Gebrauchtwagenhändler. Und da stand immer ein roter König SL vor. Ich glaube, dem hat der gehört selber. Der stand immer oben, das habe ich eben, und der war in diesem Rotmetallic, wie der Teresa Orlowski-Wagen, ja, in dem Video, den ich
da gesehen habe.
Und sonst sind die immer in diesem Blau. Und ich finde, der ist so, der hat ja auch diese alte Male BBS-Felge noch mit den geschwungenen Speichen.
Ja.
So, das ist so, der ist so geil, Zeitgeist, der Wagen.
Wahnsinn.
Mega. Zeitgeist ist übrigens auch, hier ist noch so ein schöner Audi Quattro gekommen, in Perlmutt-Weiß.
Ja.
Es gibt wenig Autos, die diese Farbe tragen können. Und der Quattro ist einer davon. Es ist ein so geiles Ding. Das ist übrigens auch eine geile Story. Der Wagen hat Patricia Paas heißt die. Das ist eine Sängerin und Moderatorin.
Jetzt hat mir Bilder gezeigt.
Ja, Sängerin und Moderatorin in Holland gewesen. Die ist die Erstbesitzerin gewesen, hat sich ihn neu gekauft. 83 war der Wagen aber alpinweiß, weil das Perlmutt gab es gar nicht. Und dann hat sie ihn sich 84 umlackieren lassen, direkt in Perlmutt Metallic. Und
passend zu ihren.
Naja, also kommen wir mal, wir kennen diese Sängerin hier nicht. In Holland ist das so eine, da kennt man die schon. Das ist
also, aber nicht als Sängerin.
Doch, man kennt die als Fernsehmoderatorin und als Playmate.
Sie, ja, genau.
Und sie war tatsächlich 2009, ich habe das mal gegoogelt, war sie das älteste Playmate. Also sie ist mit 60 Jahren nochmal nackt im Playmate.
Hast du das auf deinem Rechner gegoogelt?
Weiß ich natürlich, warum nicht?
Ja, weißt du, was passiert die nächsten Tage, was du dann so für Werbung angezeigt kriegst?
Von wem?
Von Playboy wahrscheinlich.
Du kennst dich ja auch.
Jahresabo. Weißt du das? Ja, ich kenne mich nur mit der Technik aus.
Ach so, kennst du mit der Technik aus, klar. Wir haben früher Playboy, das war für Luschis gewesen, wir haben nur amerikanischen Penthouse gehabt.
Siehst du?
Weil das, da hast du richtig was gesehen.
Und das alles in einer Zeit, in der die Luft sauber und der Sex schmutzig war.
Das war so. Da war die Luft wirklich sauber. Das war so, ja, natürlich. Total geil. Ja, also Patricia Paas ist die Erstbesitzerin gewesen von dem Audi. Die hat ihn in Perlmutt lackieren lassen. Und dann hat der Wagen von 1985 bis 2019 den zweiten Besitzer gehabt. Und jetzt den dritten, das ist ein Deutscher.
Ja.
Geiles Ding. Geile Story zu dem Auto. Also ich mag so Storys, ne? Und da übrigens auch Details. Der hat ja vorne diese breiten Scheinwerfer schon. Und zwei oder drei Leute haben auf Facebook schon geschrieben, ja, aber das hat doch erst der 20V. Weil immer alle denken, der Urquattro hat diese eckigen kleinen Scheinwerfer.
Genau, das war das Erste, was Christoph eben sagte.
Aber nur im Baujahr 1882, sonst nicht.
Okay. Ja, okay.
Und das, die er hat, das sind auch nicht die, wie sie später waren. Die sind nämlich gebogen hier. Das ist so eine Interimssache. Weil hier steht ja noch der Dreser, der hat die Klappen. Und der hat so leicht, die sind gebogen in zwei Richtungen. Und das ist so ein Zwischenmodell gewesen. Das ist Serie, das ist Original. Ja, cool. Das wissen aber witzigerweise wenige.
Ja, unsere Hörer und du wissen das jetzt.
Ja, die Hörer wissen das jetzt. Also nie wieder sagen, da sind falsche Scheinwerfer drin. Nein, das ist alles korrekt so.
Das ist korrekt. Ja?
Ja, kannst du mal sehen.
Geiles Ding, der Quattro, echt geil. Der steht hier nicht lange.
Glaube ich auch.
Ja, war schon der erste da, der in Probe gefahren ist heute.
Ja, wir haben eben schon ein schönes Bild gemacht, weil Christoph ist nämlich mit seinem Audi-Kombi da. Und jetzt hat jeder was vor Augen, aber es ist auch wieder ein
Familienauto.
Das Familienauto. Mhm. Nämlich ein Audi, sag mal.
Ja, das ist ein S4, Modellreihe B6. Mhm.
V8 geschaltet.
Das hast du gesagt.
Ja.
V8 ist ja immer.
Ja.
Das Modell. Ja. Ist immer ein V8, ne?
Ja, also genau, bei ihm ja. Ja. Vorher die Generation davor, der war der
Biturbo.
Genau, richtig, V6 Biturbo, genau. Ja. Richtig. Und das ist aber genau der Punkt. Frank hat das jetzt gerade gesagt, V8 handgeschaltet. Das ist halt genau das, was ich bei dem Auto so toll finde. Der
hat der 6 drin oder 5?
5.
Und ach, hätte ich jetzt auch gesagt.
Ah, nee, Quatsch. Nee, sorry. Natürlich, er hat 6 Gänge. Okay. Ja,
genau. Ah, ist 6 Gang, ne?
Ja, ja, exakt. Genau, und zwar, ich glaube, das ist ein G-Track-Getriebe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Okay.
Also wirklich der, ja, das ist eigentlich so eine relativ seltene Kombination. Viele wurden damals dann als Automatik dann ausgeliefert. Und das Spaßige an dem Auto ist aber tatsächlich so das Auftreten, weil das ist jetzt auch noch so ein dezenter S4. Also sprich, diese Spiegelkappen gab es damals da in diesem Alu gebürstet. Das hat er nicht. Die Front, die zwei Grillteile sind ohne Chromrand. Also es könnte jetzt auch ein 1,9 TDI mit S-Line-Paket sein.
Ich habe doch mal hier ein S8 verkauft letztes Jahr.
Genau, der hatte das.
Er hatte auch die Spiegel in Wagenfarbe.
Genau.
Und das ist aber bestellbar gewesen. Das hat keinen Aufpreis gekostet. Genau. Und der hat die tatsächlich mit lackierten Spiegeln bestellt.
Gut, manch einer wird jetzt sagen, die waren damals ja wirklich noch Alu.
Ne? Ja, das kostet auch richtig Geld und jetzt brauchst du wieder.
Und, gut, Audi hat dann halt eben gesagt, ja okay, gut, dann packe ich dir auch Plastik dran zum gleichen Preis.
Ja, guter Deal für Audi, würde ich sagen.
Genau.
Was ich ganz witzig fand, wenn ich da reingeguckt habe, der hat ja auch dieses ganz normale Audi Vierspeichen-Lenkrad. Also er hat kein Dreispeichen-Sportlenkrad, sondern dieses ganz normale Audi-Lenkrad. Auch da,
das ist ein bisschen, also ehrlich gesagt, für mich so persönlich auch ein bisschen ein Thema. Also ich finde bei einem Auto immer ganz besonders wichtig die Sitze, das Lenkrad, also eigentlich das, was du dann auch regelmäßig in der Hand hast und der Schaltknauf. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Thema. Ich glaube, bisher habe ich eigentlich kein Auto gehabt oder wenige Autos, bei denen mir die Kombination richtig gut gefallen hat. Und bei dem hier ist es auch, wie du sagst, es ist halt eben dieses Multifunktions-Vierspeichen-Lenkrad, was einerseits Sinn macht, was auch lederbezogen ist, das ist alles schön und gut, aber mir gefällt eigentlich besser aus der Zeit dieses Dreispeichen-Lenkrad ohne Knöpfchen
dran. Aber das gab es eben nur ohne Knöpfe und wenn du Multifunktion bestellt hast, hast du halt vier Speichen gekriegt, exakt. Nicht ganz so sportlich.
Liegt aber im Keller.
Ah, sehr gut.
Was, die Multifunktion oder die Dreispeichen?
Die Multifunktion bräuchte ich auch nicht, aber ja, das Lenkrad liegt unten. Und
dann raus mit dem Ding.
Ja, das ist die Überlegung, genau.
Ja. Kann man aber heute hier CarPlay mit Siri, keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich. Hier
brauchen wir Multifunktion.
Ja, exakt, genau. Also,
ja. Aber du hast ja noch ein bisschen was mitgebracht, weil du hast auch eine ganz interessante automobile Historie. Ich habe ein bisschen was nur mitbekommen, als du beim Workshop warst, oder ich beim Workshop war vielmehr. Auch zu Hause gab es mal interessante Autos. Aber womit hast du mal angefangen?
Also mein erstes Auto war tatsächlich ein Golf 3.
Ja.
GT.
Ja.
90 PS.
Farbe?
Weiß. Oh. Und jetzt sagt jeder, warte
mal. Das ist auch nicht häufig gewesen damals, ein GT in Weiß.
Es,
also mit den schwarzen Kotflügelverbreiterungen und so weiter dann?
Richtig, ganz genau. Also ich habe ein paar Bilder dabei. Also das Auto war eigentlich damals unverkäuflich, weil er war weiß. Also ich habe Mitte der 90er Jahre einen Führerschein gemacht und so weiter. Und das war die Zeit, bevor der ganze Weiß-Trend losging. Und jeder hat gesagt, um Gottes Willen. Aber das Auto und sozusagen, also mein Vater teilt die Leidenschaft Automobil. Und ne, wir haben alle Automotorsport seit 70er Jahre und so weiter, alles aufgebaut und. Da kommen wir vielleicht auch noch zu. Ich hatte damals ein gewisses Geld angespart und dann ging es darum, erstes Auto, ja oder nein und welches und wie und was. Und da gab es damals, weiß ich noch genau, im Kleinanzeigenteil zwei Fahrzeuge, die in die nähere Auswahl kamen.
Also sprich in dem Preisbereich.
In dem Preisbereich, genau, mit Budget und dann guckst du.
Damals übrigens, vielleicht auch nochmal für unsere Hörer, das wissen ja die meisten nicht, die heute nur Internet kennen. Damals waren die Kleinanzeigenteile der Avis und so weiter, war es nicht so, Leute, unterbrecht mich, wenn das nicht stimmt, die waren nach Preis geordnet. Das heißt, bis 5.000, zwischen 5 und 10, bis 15 bis 20 und so, oder? Also heute weiß ja jeder, okay, man sortiert einfach nach Preis im Internet, aber damals waren die Zeitungen so geordnet.
Oder auch nach Modellreihe innerhalb der Marke.
Ja, ich kenne das noch mit Preisen irgendwie. Mag falsch sein. Oh ja. Er sieht aber, mach nochmal drauf, ist ein bisschen dunkel geworden gerade. Ja, ziemlicher Sleeper eigentlich, ne? So.
Naja, gut, das sind mit 90 auch noch. 90 PS war jetzt also aus heutiger Sicht.
Nein, aber ja, das kennt man sonst immer nur den 64 PS und
ja. Okay. Nee, also das war damals, also vielleicht die zwei Fahrzeuge, die zur Auswahl standen, 190E 1,8 B201, auch in weiß.
Okay.
Oder R. Und bei ihm hier hat, und zum Thema Innenausstattung hat mich halt eben damals fasziniert, die Ausstattung, die der hatte. Weil das war nämlich ein eigentlich ein voll ausgestatteter 90 PS, wo du eigentlich gedacht hättest, okay, die Ausstattung passt eher in einen VR6.
Okay.
Also weil Recaro-Sitze, ja. Klimaanlage, Schiebedach, Doppel-Airbag, Kopfstützen okay, hinten, das ist jetzt ein Insider. Ein Klassenkamerad hatte ein GTI zu der Zeit ohne Schiebedach und ohne Kopfstützen hinten, haben wir uns gegenseitig aufgezogen, weil der hatte natürlich schon den 2 Liter 115 PS GTI Edition und ich hatte ihn hier. Ja, also auf jeden Fall, das war so der Einstieg.
Coole Ausstattung, aber tolles erstes Auto, ehrlich gesagt.
Also cool. Tatsächlich dann, ja, und das ist halt eben auch so das, was sich dann durchzieht. Also, ne, wir haben es vorhin gesagt mit den Innenausstattungen, also Recaro-Sitze, that's my choice. Bin ich super.
Ja, ja. Und wie lange hast du den gehabt?
Den habe ich recht lange gehabt. Den habe ich bis, gekauft mit ungefähr 100.000 Kilometern, mit 260.000 Kilometern verkauft.
Okay. Gut, das waren ja, der 90 PS Motor war ja extrem dankbar, ne? Das ist ja einer der Motoren, absolut, die wirklich völlig problemlos waren.
Das ist der Punkt. Also ich meine, wir haben es vorhin drüber gesprochen, Golf GTI, der Pirelli GTI oder der 2er GTI, den ich dann später hatte, die hatten auch alle jenseits der 100.000 gelaufen oder Richtung 200 schon. Mhm. Dann habe ich noch einen Golf 1 Cabrio, so ein Classic-Line, Erdbeerkörbchen. Der hat mittlerweile, ich glaube, 222 gelaufen.
Welche Kombination da beim Classic-Line?
Das ist jetzt eine relativ seltene, schwarz-schwarz-schwarz.
Ah, okay.
Ja, also üblicher, okay. Klar, ne, also so der eigene Traum wäre dann halt natürlich ein dunkelblau Metallic, innen drin beige oder grün Metallic beige, wie ein Freund ihn hat, gewesen. Aber dieses Triple Schwarz, das fand ich dann auch ganz gut.
Jens, wann hattest du das letzte Mal ein Golf 1 Cabrio hier?
Gar nicht, noch nie.
Noch nie? Nee, kein Classic Line? Kein einziges. Unglaublich. Aber ich finde auch, also ich muss echt sagen, wenn ich bei mobilen.
Weil die gucke, mal alle kacke sind.
Die sind alle kacke.
Zustand.
Ja. Ja.
Ich stehe total auf dem Cabrio de Sportline in dem Rot.
Ja, mit den BBS-Felgen in
genau,
den Schwarz.
Genau, finde ich mega. Hm? Ich habe mir meine Zeit lang immer wieder welche angeguckt und selbst wenn in der Anzeige dann stand, es ist top, top, top original, dann kommst du hin, ist trotzdem hier so eine Tröte drunter, weißt du, so ein Auspuff oder irgendwas ist immer mit den Kisten. Es gibt kaum richtig gute originale Autos. Und wenn, dann sind die halt nicht bei mir gelandet, keine Ahnung.
Ich sehe sie auch nicht. Ich gucke auch immer, so eine Classic-Line guckt man ja immer noch mal gerne ein paar Bilder an, ne? Von wegen Leder und.
Ach, geil, das ist immer alles fertig. Etienne Aigner mit gestreiften Stoffsitzen.
Und diesem Logo noch
in den Sitzen. Mit diesem Logo, wo du hinten dann das Aigner A, den Abdruck im Rücken hast.
Wenn, wenn du mit freiem Oberkörper wieder gefahren bist. Ne?
Das machst nur du. Ich kann mir das nicht leisten.
Zu dem Thema habe ich übrigens gerade gesehen, dass im PS-Speicher steht ein Golf 1 Cabrio, so ein weißes, mit Freiburger Kennzeichen, anscheinend das Original Schwarzwald-Klinik-Fahrzeug.
Ach, wo Sascha Hehn immer über die Tür reingesprungen
ist. Exakt, genau. Funktioniert das übrigens, kann man wirklich machen.
Ganz ehrlich, wir beide, Jens und ich, zeitgleich, einer links, einer rechts, dann ist der Bügel dann noch weg. Das ist ein Erdbeerkörbchen ohne...
Komisch, ich habe tatsächlich hier noch nie ein Erdbeerkörbchen verkauft.
Aber das wundert mich wirklich. Also das,
aber ein Escort Cabriolet hatte ich schon.
Ja. Ja. Das, also in der Zeit, wobei, also, dann kommt immer ein bisschen Stille auf bei dem Auto, weil also ich denke...
Escort Cabriolet? Ja, der war geil. Aus erster Hand, schwarz, komplett im Erstlack.
Gia.
Gia, aus erster Hand von einer älteren Dame aus Osnabrück. Der hatte keine Extras, hatte kein Radio, kein Lautsprecher, keine Antenne, aber der Gia hatte ein elektrisches Dach serienmäßig,
das alles hat er stark gehabt.
Okay. Ja. Und das ist ja auch eine Kaman-Produktion gewesen, wie der Golf auch. Wenn man sich es genau angeguckt hat, hätte man denken können, da hat einer das Golfdach drauf geklatscht. Ne? Ja.
Oh ja.
Und der ist gar nicht so schlecht. Der ist so ein ich würde so ein Cabriolet hier anbieten, auf jeden Fall. So ein Golf.
Ja, damit.
Ne? Schöner Golf. Ne?
Wir Was sprechen.
Ist ein Classic-Line?
Das ist ein Classic-Line, ja. Genau.
Leder beige?
Leder schwarz.
Leder schwarz.
Dach schwarz, außen schwarz.
Schwarz, schwarz, schwarz. Ja, ja. Ja, schöne Sache.
Die geschmiedeten Felgen.
70 PS.
98.
Oh, die große
2H-Motor. Ja, ja. Der gedrosselte GTI.
Yes. Ja, genau.
natürlich, klar.
Und das genau. ist übrigens, das ist alles der gleiche Motor, ne? Also der 1, ja, ja. 1, also ist alles diese ganze 1,8er-Familie
ja, ja.
und.
Ja, ja.
ja.
Da zieht sich dann sogar durch bis später dann Richtung, ich glaube, TT 1,8 und so diese ganze Generation Golf 4, was es da ja. noch als 1,8 gab. Das ist eigentlich ein Grundmuster, wenn ich das richtig verstanden habe. Da gibt es bestimmt Experten, die sich da besser auskennen.
Ich kenne mich nie aus, aber mit diesen kleinen Cabriolets, ne? Übrigens ein Talbot Zamba Cabriolet wäre auch mal geil.
Ja, die sind ab und zu nochmal in Spanien.
Die waren auch cool.
Ja. ja.
Spanien?
Ja.
Ah, ich kriege noch, was kommt denn? Ah ja, ich kriege jetzt so der Corsa ist unterwegs, übrigens aus Portugal.
Ja.
Und sehr noch ein schöner Mini-Clubman-Kombi. Oh. Sehr geil, in so einem Senfgelb mit richtig kleinen, dünnen Holzleisten rundherum. Gab es als extra.
Ui. Ja, ui, ui. Ja gut, da kannst du ja eine Menge drüber erzählen.
Ein Petrol kommt auch noch.
Ein was?
Nissan Petrol.
Ach so. Ach, einer noch einer.
Ja, kommt noch einer. In
Aber diesmal Fünftürer.
Nee, auch ein kurzer, hellbraun Metallic mit Graphics an der Seite.
Ja, mit 6 Zylindros an der Seite.
Ja. Er ist schon hier, schon fertig, TÜV, alles fertig.
Ah, cool. Cool.
Geht immer weiter, immer weiter, immer weiter.
Ja, Spanien ist halt tatsächlich irgendwie, kann man, aber ist, nee, guckt nicht nach. Lass mal. Nicht nachgucken.
Nicht den Markt abgrasen, oder wie?
Nicht, genau, nicht jetzt
auch noch. Ach so, ich habe hier mal, übrigens, wir haben mal vorhin drüber gesprochen, wer immer hier zuhört, ne, kennt sich einer eventuell mit einem Chevrolet, mit einem Buick Grand National aus? Ich habe hier einen Grand National stehen, 3,8 Liter Turbo. Der hat, wenn man die volle Leistung abfordert, kommt er so an seine Klopfgrenze, der Motor. Als wenn irgendwie das Mapping zwischen, also irgendwas stimmt dann nicht mit, entweder ist es die Benzinzufuhr oben rum oder es ist die Zündung oder, aber ich weiß nicht, wie man da weiterkommt. Wer sich
ist denn da der richtige Sprit drin? Also, weil auch das ist ja wiederum...
V-Power, Racing, ja, okay. Racing, okay. Racing.
Okay. Okay, wo du das gerade sagst, das habe ich mich eben die ganze Zeit zurückgehalten. Hast du Spiegel jetzt gekriegt für den König?
Nein.
Ah, okay. Aber du sagst es mit den richtigen Spiegeln.
Ja, mit den richtigen, also ich weiß, es gibt zwei Varianten. Entweder man findet einen Königsspiegel, den findet man ja, nicht.
Oder einen Mercedes-Spiegel.
Ne? Mercedes-Spiegel, aber erste Variante, den kleinen, ne? Von genau. Verstellbar links, rechts. Kannst du kaufen, gibt es eine eBay-Kleinanzeigen
überall. Muss der lackiert sein bei dem?
Nee.
Das ist Chrom.
Nee,
ist okay. Chrom. Ja. Nee, der hat ja, sag mal, der Kühlergrill ist ja in Wagenfarbe lackiert. Aber die Felgen sind ja auch hochglanzchrom, also sind ja poliert. Mhm. Und er hat ja auch so einen feinen Chromrahmen von der Scheibe noch.
Ja, dann passt das.
Kann, und die sind diese frühe 107er Spiegelvariante ist wesentlich kleiner.
Ganz zierlich,
wie die breiten mit diesem schwarzen Kunststoffrand, sind so zierliche. Zwei Spiegel sind Vorschrift, steht in den TÜV-Unterlagen drin, wegen dem Breitbau. Also ja, ist tatsächlich ja. eingetragen, als muss ein zweiter Spiegel dran.
Ja. Gut, der ja lange Zeit extra war.
Ja, genau. Ja,
ich hab, also meine Eltern haben einen 124er damals gehabt.
Ey, der war beim 126er noch extra.
Ja,
ja, ja. Okay. 124, ja, 126 wobei, war ja aber vor 124.
Was ich faszinierend fand damals, also als Kind, da war ich so 10 rum, war dann kam das Auto und dann war der rechte Außenspiegel anders als der linke. Ne, der war ja. so hoch, ja, ja, hoch, ja, ja, ganz so ein ja, bisschen. Ne? Ja, ja. Da hast du echt gedacht, was ist denn jetzt los? Ja. Ja.
Was man aber gelaufen. Machen konnte, habe ich auch noch einen zu Hause liegen. Die englische Variante hatte das genau umgekehrt. Kannst du den englischen Spiegel kaufen, hast du zwei gleiche Spiegel am 124er. Kann man machen.
Ist ja ein toller Trick, bin ich nie drauf gekommen. Ja.
Das, nee, ist so. Ist,
das Thema hatten wir mal, als wir bei 123er einen rechten Spiegel nachrüsten wollten, hat mein Vater einen günstigen Deal gemacht, hat einen rechten Außenspiegel gebraucht, gekauft, montiert und gedacht, irgendwas ist komisch. Dann war das von einem Rechtslenkerfahrzeug der rechte Spiegel. Mhm. Und das sah zwar dann schön aus, konntest aber nichts sehen, weil die Einstellung, die Winkel dann irgendwie anders waren.
Ja, und wenn der, genau. Vor allem, wenn der eine gewisse Wölbung hatte, asphärisch gewölbt, dann ist das total irritierend, weil du das eigentlich normalerweise auf dem rechten Spiegel nicht hast. Ja, verrückt. Verrückt! Verrückt. Ich sehe hier gerade, das waren die Autos deiner Jugend, hätte ich fast gesagt, und zwar von deinem Papa wahrscheinlich.
Genau, ich habe einfach mal ein paar Bilder aus der Familie mitgebracht. Genau.
Ja, da geht das schon los hier mit einem Strichachter.
Richtig.
Ja. Erste Serie. Relativ kleine Spiegel, ne? Guck mal, so auf den Bildern denkt man, die sind zu klein, die passen da gar nicht ran, ne? Das wirkt so.
Das wirkt nur so, weil die weiter zurückversetzt sind. Das sieht auf dem Bild so komisch aus. Mhm. Die sind nicht so klein.
Mhm. Und dann ein 123er. Jetzt muss man gucken. Ah, okay, auch da. Das war ja damals. Damals schon hat man ja Dinge gemacht wie heute, dass man ein Auto ganz mild getuned hat mit Originalteilen. Und zwar hat er nämlich 280er Vorderleuchten gehabt, weil die auch ein deutlich besseres Licht hatten. Das haben viele umgebaut. wenn man es richtig machen wollte, ich sehe das hier hinten, dann hat man auch noch die Rückleuchten gekauft, die kleinen Chromeinleger unter der Rückleuchte hatten.
Reden kurz das separat, hat das so eine Lippe da drunter. Ne?
Genau.
Ja, genau,
genau, richtig. Genau.
Also das die Geschichte war, der hatte einen Unfall. Das ist sozusagen mein erstes Unfallerlebnis gewesen. Wir standen an so einem Stau, zweispurige Straße, linke Spur, und da war eine Ausfahrt. Und da ist jemand aus der Ausfahrt rausgefahren und sozusagen stehend in das Auto reingefahren. Und ich kann mich noch daran erinnern, als Kind saß ich dann da hinten und habe nur noch diese hochgeknickte 123er Haube gesehen, ja. Die halt eben dann so, ne, wie so ein Berg
vor. Und dann laut geweint.
Das glaube ich, weiß ich nicht mehr. Aber ich bin danach übrigens Ente gefahren, das erste Mal in meinem Leben. Das war dann witzig, weil wir wurden dann abgeholt und irgendwie mit Familie und sonst irgendwas. Und genau, und danach bin ich Ente gefahren und das Auto wurde dann tatsächlich dann repariert. Und wie du schon gesagt hast, als ja, klar, mit dieser...
Hat man gleich die besseren Leuchten genommen.
Und ich glaube Stoßstangen auch, weil ich glaube, der hat diese Stoßstangen gehabt, die so komplett chrom rumgingen. Ich glaube, die kleineren Modelle hatten diese schwarzen, diese schwarzen Kunststoffkappen an der Seite.
Hast recht, die hatten Kunststoffkappen an der Seite und die Sechszylinder hatten die Chromstoßstange durchgehend. Und dein Vater war Vergaser-Fan scheinbar, ne? Wenn du was so siehst hier. Also der Strich-8er war ein Vergaser, der 123er war ein Vergaser. Sicher ist sicher, was?
Sicher, naja, das war eigentlich, also ich sag mal so, meine Eltern haben eigentlich, und das finde ich auch im Nachhinein wirklich, wirklich besonders, die haben eigentlich immer sozusagen das Ganze irgendwie mit Fahrzeug, Familiensituation gebaut. Ne, dann, also je nachdem, was du dann auch für ein Budget zur Verfügung hattest, klar, haben sie eigentlich immer sehr, sehr gut gewirtschaftet, nenne ich es jetzt mal. Also
war aber meine Eltern nicht anders. Da war es dann der 200er Diesel.
Na, guck, genau. Und so war das halt eben da auch. Zum Beispiel den Strich-8er, den ihr jetzt seht, der wurde auch sozusagen von meinem Vater restauriert. Okay. Ne? Also sie hatten den K70, haben den in Zahlung gegeben für den Strich-8er, der schon 100.000 x Kilometer gelaufen hatte. Und den hat mein Vater dann aufbereitet und gesagt, okay, dann ist das jetzt unser Auto.
Ja, was viele nicht wissen, ist, dass so ein Strich-8er schon nach wenigen Jahren damals gemacht werden musste, weil die waren tatsächlich von der Rostvorsorge her sehr, sehr schlecht. Also wenn man hier heute, deshalb bin ich immer so begeistert, wenn Jens hier heute so einen Strich-8er hat, der vom Blech her und auch vom Lack her dann auch noch im Originalzustand ist, kann man das eigentlich schon gar nicht glauben, weil die waren nicht gut damals. Also jeder denkt jetzt, die Mercedes-Qualität war schon immer genial, die Lacke waren schon immer toll, die Rostvorsorge war bestimmt prima, Pustekuchen. Also wenn die ganz normal bewegt worden sind, dann war das schlecht. Ja, dann haben wir hier noch einen BMW, einen Dreier, einen alten Dreier, hätte ich fast gesagt.
Genau, das ist ein 315.
Das ist ein 315 und hat nämlich nur eine Lampe hier. Also hat zwei Leuchten. Ne?
Und das ist sozusagen der Nachfolger von einem 1502 gewesen.
Ja, cool. Genau. Und dann war es ein 124er, da war es dann schon, da war es aber ein E, ne?
Richtig, das ist ein 230E, Fünfgang handgeschaltet, das war diese Geschichte mit dem rechten Außenspiegel, diese Kopfstützen, die das auch nur so als Kind, das war damals so große Sachen, also du hast auf einmal diesen Knopf gehabt, wo du die hinteren Kopfstützen runterfallen lassen konntest zum Einparken und so.
Also das war oder wie Jens jetzt rausgefunden hat, die vorderen Kopfstützen, die man mit dem Drehrad, an dem man sonst die Neigung des Sitzes einstellt, hochstellen kann.
Habe ich rausgefunden.
Ja, hast du doch noch nicht erzählt, oder?
Ich habe das nicht rausgefunden, ich wusste es.
Frage mal, also, ob du das weißt. Ob ich das weiß, also die Frage, okay. Ja, dann kam, das ist ja so das Auto meiner Jugend hier, E30.
Ja, das ist ein, das war ein 316i, aber eigentlich mit einem 1,8 Liter Motor, mit Steuerkette damals noch.
Genau, das waren die ersten 316i. Das ist ein ganz kurz nur gebaut, bei der Modellpflege, es muss einer gewesen sein, der Anfang 88 gewesen ist.
Kommt hin, ja.
Der hatte dann nämlich auch noch, konntest du vorne an den Leuchten erkennen, nicht diesen Halbmond da drin. Und der hatte tatsächlich noch den 1,8er Motor mit Kette und nicht den M40 Motor mit Zahnriemen.
Ja, das war ein bisschen ganz witzig. Der hatte eine echt wilde Farbkombination, weil ihr seht das Rot. Und der war, Achtung, innen drin nicht in diesem typischen BMW, Grau, ja, Beige, Schlamm, whatever, sondern Blau. Oha. Und du gesagt hast, okay, wie kommt das zustande?
Ja, das ist so manchmal, außen Rot, innen Blau ist nicht so...
Nicht top, aber okay, ging.
Ja, dann schön 123er Coupé, auch ja, was genau. Schönes. Da wurde dann drin geheiratet scheinbar.
Richtig, das war das Hochzeitsauto von einem ganz engen Verwandten, der auch die Automobilleidenschaft mitteilt, Wolfgang und Heike. Genau, und der ist sozusagen zu uns gekommen als Nachfolger von einem 123er, den wir übergangsweise hatten. Da war es dann übrigens ein 230e in so einem Bordeaux-Rot. innen drin beige. Mhm. Und der, das Coupé kam gesehen, nach in diesem hellblau Metallic 280 CE, hatte schon Automatik damals und ganz wenig gelaufen. Das war eigentlich sozusagen der Einstieg dann, als wir sozusagen mehr von, okay, wir brauchten ein Fahrzeug, als sozusagen dann immer mehr sozusagen auch besondere Themen und dann mit dazu kamen. Und okay, dann war das halt eben 280 CE aus Bielefeld, erster Hand, wenig Kilometer, und der ist dann auch relativ lange bei uns gewesen.
Aber das hier war ein Highlight, glaube ich, ne?
Ja, den hätte ich gern heute noch.
Ja, ja, 124er also, T-Modell, wenn ich das richtig sehe, Farbe Impala.
Korrekt. Und in einer ganz interessanten Kombination, es waren jetzt 300 TE, Impala, Sportline, ab Werk. Innen drin hatte der diese Karo-Sitze, dann in braun mit diesem Beige-Hellen und so weiter. Und hatte Wurzelholz, Automatik und Achtung, hatte schon ASR.
Ja, und okay, Schiebe, das war da ganz früh. Ja, ja, ja.
Klima,
ja.
Und also ne, das war sozusagen so das Paket, wo du heute sagen würdest, ja, so machen. Ja. Aber zu der Zeit muss man dazu sagen, da hat man sich natürlich gefragt, wieso war dieses Auto nicht schwarz?
Ja, ja, gut. Ne? Also, man konnte ja jede Farbe bestellen, aber es war halt schon selten. Also Impala war selten, ist ein modellgepflegter, also Mopf 1, 124er Kombi, den ich hier sehe und die Ausstattung, wie du gesagt hast. ASR hat ja damals so ein bisschen das ASD abgelöst. Und ASD...
War das nicht automatisch Sperrdifferenzial?
Ja, genau, genau. War ja total aufwendig gelöst. Es gab ja bei BMW und bei allen gab es ja Sperrdifferenziale zu bestellen mit einer bestimmten Prozentzahl Sperre. So. Bei Mercedes war es so, es gab ein ASD gegen Aufpreis, was ja hydraulisch angesteuert war.
Das hatte der, Entschuldigung.
Das hatte der?
Das hatte der.
Hatte kein ASD.
Du hattest so einen Knopf, genau.
Ja, okay, ja, ja, dann ASD nämlich. Das war mega aufwendig. Also war ein tolles System. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das hatte nämlich mein erster SL auch. Und ich hatte bei mir am Carport, musste ich eine ganz enge Auffahrt hoch und da war an der rechten Seite war eine Wand. Und es hat geschneit und ich bin da hochgefahren und der fährt schnurgerade diese Auffahrt hoch mit ASD, weil er halt dann hinten am Differential halt komplett einregelt. Wenn das funktioniert, ist das perfekt. Bei vielen Autos ist die Funktion ein bisschen eingeschränkt, weil das braucht natürlich auch Wartung und irgendwann kann man da auch mal ein bisschen neues Öl auffüllen. Aber cool.
Und man muss dazu sagen, auch da, ne, also wir haben immer Autos, also so wie ich es heute auch tue, gebraucht gekauft. Also ganz selten mal, dass irgendwie was Neues dabei war. Und der hatte damals eine Aufpreisliste, da war nämlich genau dieser Knopf, ich glaube, der hatte damals 4.000 D-Mark gekostet oder sowas.
Das war super teuer, ja.
Sehr teuer. In Relation,
ja, unglaublich hohe Summe. War sehr teuer. Hast du aber du hast es sicherlich in Süddeutschland mehr gebraucht als hier, aber das war ja so die Möglichkeit, die Autos dann, ein wenig den Schrecken des Heckantriebs zu nehmen. Ne? Mhm. Jens, dein Papa hat immer neue Autos gekauft, ne?
Nö, nicht unbedingt.
Nee? Achso, dachte ich tatsächlich so.
Wieso?
Okay.
Das heißt,
nee, dachte ich.
Kommst du da drauf?
Na, weil du hast ja immer mal von Autos erzählt und da hatte ich immer das Gefühl, dass du sagtest, hat er damals...
Wir haben nie über die Autos meines Vaters gesprochen.
Doch.
Ja, welches
ja.
Bin ich gespannt.
Jetzt bist du gespannt. Audi 8?
Ja, später Firmenwagen. Ja, der war neu, klar.
Ja, okay. Ja, gut, aber...
Das ist nicht aus meiner Kindheit irgendwie.
Okay, das war sehr spät. Na gut.
Noch ein?
Nee,
das Einzige, was du aufgeschnappt hast.
Nee, du hast nur einen hast du noch genannt. Nein, komm, du merkst ja, ne?
Ich überlege.
Ich versuche schon, mir die Dinge zu merken. Nein, ist ja eine Frage der Philosophie. Also bei uns zu Hause waren auch nur, kam gar nicht in die Tüte, irgendwie ein neues Auto nach eigenen Wünschen zu bestellen, sondern das war ja damals auch so, jeder hat immer gesagt, ja, in den ersten Jahren verliert das Auto sowieso die Hälfte und dann, ne? Ist ja das nicht das Beste, ja nicht von ab. Neufahrzeuge, gerade was bei Mercedes angeht, ja, das war nicht drin. Das war einfach nicht drin. Ja, und dann sehe ich hier, gab es dann auch mal SL, Pagode und 129er.
Das ist sozusagen der heutige Stand.
Ah, okay.
Ja, also ja, cool. eine komplett von Grund auf restaurierte Pagode. Das war, denke ich, so der Jugendtraum meines Vaters, dieses Fahrzeug.
Was ist das für eine tolle Farbe?
904.
Ach, der ist 904?
Ja, dunkelblau 904 Uni.
Oh, stark.
Und also muss
man schon sagen, sieht schon stark aus. Sieht schon echt gut aus.
Ja, die Geschichte dafür ist dieses Coupé gegangen, der 123er.
Was ein guter Tausch heutzutage.
Ja, wobei, also ja, wobei muss dazu sagen, also das Projekt ist dann, wie das öfters so ist, und ich glaube, ihr habt das Thema hier auch öfters schon besprochen. Das bessere Fahrzeug, nee, wie war das? Das teurere Fahrzeug ist manchmal der bessere Kauf.
Ja. Oft, so. Meistens sogar.
Ne? Und das ist halt eben so ein Thema, wenn du es dann wirklich perfekt haben willst, das Fahrzeug. Und dann, so war es dann bei dem, dann war das, was damals dann gekauft wurde, war nicht gut genug. Und dann, ne, dann fängst du an, guckst es dann genau an, machst zwar schon einen bewussten Einkauf, aber guckst es dir an und denkst, okay, es reicht eigentlich nicht oder entspricht nicht ganz meinen Wünschen. Und dann fängst du an, teilweise Sachen zu demontieren, guckst nochmal ein bisschen hinter die Kulissen und stellst fest, nee, da gibt es eigentlich nur einen Weg. Und das ist dann so ähnlich, wie das damals bei mir mit den Golfen gelaufen ist. Okay, machst du eine Restauration. Und so ist es bei meinem Vater dann halt eben auch so gewesen, dass er dann gesagt hat, nee, der wird dann einmal komplett gemacht.
Ja, Pagode restaurieren ist auch nicht so lustig heutzutage, ne?
Ja, das Fahrzeug ist, das haben wir gekauft Ende der 90er.
Okay, das ging ja dann noch.
Ja. Ja. Wobei man hätte zu der Zeit auch, ich sag jetzt mal, für wenig mehr ein deutlich besseres Fahrzeug kaufen können. Genau. Andererseits ist es natürlich jetzt so, jetzt steht da ein Fahrzeug, was halt eben einmal, du weißt ganz genau, was passiert ist. Du weißt, dass also mal alles irgendwann mal zum gewissen Zeitpunkt auseinander war und was neu ist, welche Gummiteile und halt eben keine 60 Jahre jetzt alt sind, sondern halt eben nur in Anführungsstrichen 20. Aber das ist dann halt eben noch eine andere Basis.
Aber das, was du gerade erzählt hast, hat sich bis heute ja nicht verändert. Und das ist auch das, ich sag mal, wo Jens seine ganz eigene Philosophie in der Garage 11 auch hat. Nämlich genau das, dass das bessere Auto der bessere Kauf ist. Weil klar kannst du mit einem Budget losgehen. Du musst dir aber dann immer die Frage stellen, kriegst du mit deinem Budget wirklich ein Auto, was deinen Wünschen entspricht? Und heutzutage Geld in das Auto zu stecken, und das, ich meine, brauche ich dir nicht zu erzählen, Jens, wie viele Rechnungen hast du hier schon gesehen, die Leute in ihre Autos gesteckt haben?
Ich bin vorhin mit dem Interessenten den Rechnungsordner von dem Audi Quattro durchgegangen. Und es ist ja die Diskussion, 79,9 ist für ein Quattro aus dem Baujahr schon in der oberen Kante vom Preis. Ja, aber heftig. Bei dem Wagen sind in den letzten 4.000 Kilometern sind Rechnungen über 41.000 Euro dabei. Nur Technik von einem Audi Quattro Spezialisten.
Ja, Wahnsinn.
Wenn du drunter guckst, was wir für ihn gemacht haben mit dem Herrn, der den Wagen Probe gefahren hat, jedes Lager, jede Buchse, ist alles gemacht im Auto.
Wahnsinn, ja.
Der ist so gut, wie es nur geht im Moment. Du kannst ihn kaum verbessern. Jetzt hat einer gemeckert, dass da diese Kühlluftführung vorne, dieser Pappdeckel, die fehlen alle. Mhm. Die können da auch nicht mehr sein, weil die Firma Terpstra die Klimaanlage komplett neu gemacht hat und optimiert hat. Da sitzt ein zusätzlicher Lüfter davor. Das funktioniert halt, das Auto. Und es funktioniert alles. Der ist Probe gefahren und sagt, nee, es geht alles. Es funktioniert alles, jeder Fenster, wie die Klimaanlage. Und dann kauft ihr doch, ist gutes Beispiel, wir haben dann hier immer noch mal geguckt, so, ja, gucken Sie mal hier in München, da steht 1A General restauriert, steht in der Anzeige, ein Audi Quattro.
General restauriert.
Gutachten Zustand 1, 79,9. So, und dann guckst du auf die Bilder und sagst dir, Alter, erstmal Zustand 1 gibt's nicht, das ist totaler Bullshit, das ist Quatsch. Der Kadett Winterfest, der war Richtung Zustand 1. Mhm. Oh, so, ne? Klar. Voll restauriert, so kannst du jetzt umdrehen können, wie eine Schildkröte, so, ne? Aber dieser Quattro da auf den Bildern, denn generell restauriert Zustand 1 heißt ja komplett auseinander, voll restauriert. Ist der aber nicht, siehst du ja schon auf den Bildern. So. Und ich schwöre dir, du kannst keinen Quattro im Moment kaufen, wo für 40.000 Euro Rechnung von diesem ganzen Kleinscheiß allein dabei sind. Weil das gar keiner, hier sind die letzten zwei Besitzer einfach in die Vollen gegangen und haben einfach machen lassen bei einem Spezialisten, macht ja keiner.
Und der Unterschied zwischen einem Besitzer oder der Reparatur eines Besitzers und der Reparatur eines, in Anführungsstrichen, Händlers, der so ein Auto nur handeln möchte, ist ja, ein Besitzer macht Folgendes, der nimmt etwas auseinander und sagt, wenn ich das jetzt auseinander habe, erneuere ich auch alles, was kaputt gehen könnte. Da erneuert er natürlich viele Teile, die eigentlich noch funktionieren.
Ja.
Aber weil er sagt, ich will ja auch, dass ich morgen noch damit Spaß habe und nicht nochmal dabei.
Fahrwerksmäßig jede Buchse, ganz egal, ob Tankentlüftung, die Klimaanlage komplett, die Bremsanlage, die Kupplung direkt mit neu gemacht, aber der Turbolader war auseinander.
Das ist ja das, was es dann auch ausmacht, weil du kannst dann auch wirklich danach damit fahren und vor allem guten Gewissens. Weil was ist nicht, also das ist zum Beispiel sowas, was ich jetzt bei uns auch in der Garage dann halt eben sehe. Da wird zum Beispiel André restauriert, quasi von innen raus ein G-Modell, ein Porsche 911 G-Modell. und macht das meines Erachtens genau richtig, weil er sagt halt eben, okay, ich habe festgestellt, ein paar Dinge haben nicht mehr funktioniert, aber das, was ich in die Hand nehme, das versetze ich sozusagen in einen Neuzustand. Und zwar nicht nur genau dieses eine Bauteil, sondern auch das, was drumherum ist. Und das ist doch eigentlich das, was es dann ausmacht, weil du dann später dich in das Fahrzeug reinsetzen kannst, einen guten Gewissens den Schlüssel rumdrehst und sagst, ich fahre jetzt los. Und ich fahre auch mal eine weitere Strecke, ohne halt eben das Gefühl zu haben, okay, wo ist denn die ADAC-Nummer, dass ich dann
wo ist die nächste Geschichte, die passieren kann.
Ja, klar. Und das ist, und auch das, auch Fahrverhalten ist ja auch so ein Punkt. Also gerade, wie du gerade gesagt hast, Buchsen und was da alles, ich sag mal, altert, brüchig werden kann und. Das macht ja eigentlich dann auch das Erlebnis aus, mit einem klassischen oder auch einem Youngtimer-Fahrzeug zu fahren, dieses Fahrerlebnis zu haben. Das geht nur dann, wenn es halt eben auch technisch dann fit ist.
Genau so ist es. Und ich glaube, das macht gerade so ein Audi auch aus, also den Quattro, weil den kann man ja nun auch etwas sportlicher bewegen. Ich glaube, mit dem Auto kann man richtig Spaß haben. Ich bin kein großer Fan davon. Ich mochte den nie besonders, aber es ist ein mega besonderes Auto. Es ist eine Ikone. Und bei Ikone
klingelt es an der Tür.
Kommt noch eine Ikone. Ding dong.
Ding dong.
Okay, Pause.
Ist gut?
Ist hier gerade ein? Ah, nee, alles gut.
Hast du noch eins?
Jetzt sitzen hier drei Leute, die einen Kopf haben und wissen nicht mehr, wo es stehen geblieben sind, als es vor 10 Minuten geklingelt hat. Da habe ich noch irgendwas gesagt. Na gut, macht nichts. Jens?
Irgendwas G-Modell. G-Modell. Technisch.
Nee, da waren wir schon irgendwie weiter. Hm. Naja.
Okay, machen wir jetzt Schluss.
Ich mach Schluss mit dir gleich.
Du wolltest also hier ein bisschen Werbung für die Garage machen, hast gemacht. Hast du noch Plätze frei?
Ein Platz.
Was kostet der?
179 Euro.
Im Monat?
Ja.
Oha.
Ist eine Ansage, ich weiß.
Ich sollte hier Stellplätze vermieten.
Na, da weiß ich nicht, ob das die bessere Rendite wäre.
Was ist denn mit 179 Euro drin? Nur der Stellplatz oder irgendein Wellnessprogramm, eine Massage, nichts?
Was immer wie man sich vorstellt. Nee, das ist tatsächlich das gesamte Paket. Also du hast eine sichere Garage, du hast sie zentral gelegen. Du hast drumherum eine Infrastruktur, also sprich, du kannst mit deinem Auto da reinfahren, kannst es reinigen, kannst nochmal ein bisschen Hand anlegen, hast uns als Gruppe und hast drumherum einfach, ja, ich sag mal, das gesamte Paket.
Eine Aral-Tankstelle,
ein paar Meter weiter ist eine Waschbox und so weiter. Also das ist alles da,
was man kann halt was da drin machen. Also man kann da mal hinfahren, man kann da ein bisschen Zeit verbringen miteinander.
Nee, komm, ist doch Quatsch. Das ist ja wie das, hier steht immer verkehrsgünstig gelegene Wohnung, ne? So, was ist ja Blödsinn. 179 Euro ist scheiße viel Geld für so einen Stellplatz. Aber das Witzige ist wahrscheinlich die Gemeinschaft und das, was da passiert. Also der Stellplatz an sich gibt das ja nicht her.
Nein, exakt, ganz genau, das ist klar.
Deshalb ist das wahrscheinlich, ich gucke mir das mal an. Ich brauche keinen Stellplatz, aber.
Ja, aber es ist alles da. Ja. Also du kannst da Luft auffüllen, du kannst dort
Kaffee trinken.
Das auch. Allerdings muss ich sagen, wenn ich so hinter mich gucke, also das ist, da steht nicht so eine Maschine wie hier. Aber gerne, ja, würde ich mich freuen.
Ach, danke nochmal, Jens. Ne?
Wofür? Der war Kontakt. Super.
Für den Kontakt.
Ja.
Ja.
Das hat ja hier nichts zu suchen.
Nein, alles gut.
Ja.
Schmeckt denn das Mandelhörnchen?
Mhm.
Sehr gut. Ich glaube, wir waren, glaube ich, zwar, aber egal. Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Ich
hatte ein G-Modell, was von innen nach außen restauriert wird.
Doch, guck.
Bist du sicher?
Mhm.
Okay. Na gut. Ich war irgendwie anders, aber kann sein. Ich habe es ja auch nicht mehr drauf.
Und bei irgendwelchen Mercedesen waren wir. Bei Spiegeln. Du wolltest irgendwelche Spiegel von einem englischen Mercedes an deutschen schrauben.
Da waren wir doch ganz am Anfang. Ach Jens. Du hast ja ein Autoquartett mitgebracht, ne? Sogar offen gestanden sogar zwei, ne? Auto Hits Super Trumpf mit F40 Sticker. Ist der F40 Sticker denn noch dabei?
Leider nicht. Ich habe auch reingeguckt.
Verdammt.
Und ich weiß, ich glaube, der ist bei mir irgendwann mal an der Pinnwand gelandet und ne, also weiß gar nicht, was damit passiert ist. Ich hatte nämlich damals von so ein ferngesteuertes Auto, war auch ein F40 und so ein Pocher Modell 1:8.
Boah.
Also diese, ne? Und weil das ist sozusagen die andere Leidenschaft damals gewesen, Modellautos, eigentlich in 1:87. Und ja, und dann waren das ja so die Supersportwagen zu der Zeit, also Porsche 959, Ferrari F40, die Fraktion so.
Ja, ich glaube, Ferrari F40 hat, glaube ich, jeder damals irgendwie im Zimmer irgendwas von gehabt oder so.
Ja.
Das war ja so.
Die Burago-Modelle, die am Anfang für mehrere hundert D-Mark gehandelt wurden. Ja.
Und dann kam der in Schwarz raus und keiner wusste, was das sollte von Burago.
Ach, die Wand hat, die wurden teuer gehandelt, die Burago.
Ja, ja, ja. Wenn du heute den Automotorsport aufschlägst, so von, ja, warte mal, wann war denn das? Das muss so 88 gewesen sein, 87, 88. Da stehen hier Burago-Modell 1:18, Ferrari F40 für, boah, ich weiß nicht, 500 Mark, irgend sowas. Also war ein Wahnsinn.
Waren überall ausverkauft.
Ach, tatsächlich?
Ja, ja, aber das Pocher-Modell, das Pocher-Modell, das ist natürlich ganz hart dann, ne?
Das habe ich mal tatsächlich gebaut, gekauft, bei einem in Bielefeld, bei einem
Erklär so mir Modell. Mal Pocher-Modell, sorry, ich kenne das nicht.
Pocher ist ein, ja, ein Hersteller.
Ist ein italienischer Modellautohersteller, die haben in 1:8 extremst aufwendige Modelle gebaut.
In 1:8, das heißt, oh, 1:8. Die geile, oh ja, alles klar.
Was kostet so ein Pocher-Ding heute? Die sind richtig, also die waren damals auch teuer. Das kostet so ein Pocher-Bausatz 1000 D-Mark oder so, ne? Ich glaube 990 Mark oder so, ne?
Das kann gut sein. Ich habe tatsächlich dann damals so in den 90ern, bin ich ein bisschen durch Deutschland gekommen, während da, ja, ich sag mal, Studium, Ausbildung, duales Studium und so weiter. Da war ich dann in Bielefeld, bin ich an so einem kleinen Modellbauladen vorbeigelaufen und der hatte den da stehen und da war ein Preis, also der, so zusammengebaut und stand so ein bisschen eingestaubt da und da habe ich gedacht so, was ist denn das? Und Mensch, das ist ja ein Pocher, das ist ja Wahnsinn. Bin ich da rein und da meinte er, ja, der ist auch zu verkaufen. Und den habe ich dann halt eben gekauft, so wie er dann da war und der war nicht gut zusammengebaut. Und
was hat der gekostet, also, sag mal?
Ich glaube 250 Mark.
Das war günstig.
Ja, genau. Und das, genau, das war
nicht. Erklär mir mal ganz kurz, nicht gut zusammengebaut. Also, was kann man nicht gut zusammenbauen? Also, ein Aufkleber schlecht draufkleben.
Du nimmst, also damals hier so Revell-Bausätze und sowas, ne? Du nimmst den Bausatz so, wie er ist, entgratest die Teile nicht und klebst ihn einfach zusammen. Das ist für mich so ein Modell, wo ich so sage, boah, ne, also eigentlich machst du es so. Und da habe ich mich von meinem Cousin jetzt auch informieren lassen, wie man es heute macht. Heute baust du die Teile auseinander, du schleifst sie, du setzt sie teilweise schon zusammen. Spachtelst, schleifst und dann arbeitest du mit Airbrush und allem möglichen, dass es möglichst authentisch aussieht und. Und dann ist ein gut gebautes Modell. Und bei mir war es halt damals so, ich habe den dann auseinandergebaut und habe dann halt eben Teile wirklich entgratet, also so wie es dann ging, weil der war ja schon zusammengeklebt teilweise.
Ja.
Dann wieder auseinandergefuddelt und gemacht und getan und haben dann halt eben irgendwann mal, ja, dann so besser zusammengebaut, dachte ich.
Ja, wenn ich das höre, weiß ich halt wieder, was da für Arbeit und Stunden da drin steckt.
Ja.
Und wir haben einen Hörer von uns, der uns auch schon mal Bilder geschickt hat, der baut so Modelle, die dann eben auch vor dem Hintergrund gesetzt werden und die dann eben patiniert sind und so weiter und so fort. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stunden man da dran hängt und wie genau man da arbeiten muss, weil die sehen ja auch dann, sorry, auf einem Bild, klein fotografiert, muss man zweimal hingucken, um zu sehen, dass er nicht echt ist. Und das ist ja eigentlich niemals die Fertigungsqualität gewesen, die es gegeben hat.
Exakt.
Das heißt, die musst du immer nacharbeiten und musst dann mit feinen Pinselstrichen Dichtungen simulieren und.
Oh, du zahlst jetzt hier, ich habe hier gerade mal geguckt, für so einen alten Pocher F40 in Schwarz, das ist ein uraltes Modell, 600 Euro.
Ja.
Und hier ist ein gelber, der kostet dann schon 1.300 Euro. Das sind ja schon über 2000 Mark, ne?
Mhm.
Und die kannst du auch die ganzen Einzelteile kaufen. Guck mal, hier gibt es alles von Pocher.
Stimmt, das, ja.
Ich hatte damals, ich weiß auch noch, ich habe zwei Burago-Fahrzeuge, die habe ich auch noch. Ein Ferrari 348 und der damals so beklebt war, also der im Rennlook, ne? Und den Lamborghini Diablo in Gelb.
Ja.
Die beiden Autos hatte ich.
Ja, also bei mir war es so, ich hatte also verschiedene 1:18er. Tatsächlich dann auch Burago oder auch
Platz für, ne?
Und das war der Punkt, weshalb ich eigentlich diese 1:87er, also die kleinen Eisenbahn H0 Maßstab, das war eigentlich dann so meine Sammlung, die ich dann weitergemacht habe, weil einfach Platz ein großes Thema war und wobei das dann doch auch ein bisschen ausgeufert ist, also mit zig Vitrinen und sonst irgendwas.
Ja, Wahnsinn, hör auf, ey, der ganze Staub und oh Gott, da kannst du, oh Gott. Also wenn ich sowas sehen möchte, ich finde sowas total genial, dann gehe ich ins Miniaturwunderland. Da warst du bestimmt auch schon ein paar Mal, Jens, oder?
Noch nie.
Nee, ne?
Da war ich noch nie.
Nee,
nee, das ist, ich bin tatsächlich nicht so klein.
Das ist tatsächlich, also ich war...
Du fällst ja nicht so auf.
Du meinst, ich kann da auch mal hinter die Kulissen gucken, ohne dass das jemand merkt.
Genau.
Du meinst, ich kann da mit der Maschine...
Hat einen Moment gedauert.
Mit der Maschine abheben, ja. Man erwartet das ja gar nicht bei dir. Du warst da echt noch nie? Da kann man eine Menge entdecken. Da gibt es nämlich auch eine Menge Oldtimer und Youngtimer, die da stehen. Eigentlich fast mehr als moderne Autos, muss man sagen.
Ja, ist so, ne?
Und das ist auch nicht zufällig und sehr, sehr liebevoll. Und nochmal, das sind so verrückte Menschen dort, die können dir auch sagen, wo der 15:02 steht in Orange.
Ja, genau, exakt. Also das sind auch wirklich also tolle Szenen aufgebaut. Und also bei mir war das damals so, dass ich halt eben auch über diese Modelleisenbahn kam ich eigentlich an diese kleinen Autos dann halt ja, eben dran. Und eigentlich waren dann irgendwann war die Eisenbahnplatte wurde abgebaut und dann ging es halt eben mehr um diese Autos.
Cool. Ja. Dieses Auto-Hits-Quartett hier, was du mitgebracht hast, da muss ich mal gucken.
Also ich habe
wir testen dich jetzt mal kurz an hier in einer Spezialfolge Quartett Roulette, wie gut du deine Karten kennst. Jens zieht eine und du musst erraten, was es ist.
Okay.
Wollen wir gucken. Ob du dich morgen noch K-Konvent nennen kannst.
Mega. Wie heißt das, K-Konvent? Ja. Was bedeutet das auf Deutsch?
Zusammenkommen. Also Auto-Zusammenkunft.
Auto-Zusammenkunft.
Nicht zu verwechseln mit Convenient.
Ja, richtig.
Dann werde ich schon
das
ziemlich
ist doch, nee, das ist mit der Mikrowelle, ne?
Genau. Das ist das mit dem Leuropeo.
Ja. Ey, wenn das der Toni hört, das musst du rausschneiden.
Wenn der das hört, dann schleift er seine Messer, ne?
Ja, egal. Ich habe gestern so gut gegessen da. Oh, das war wieder.
Jens.
Also, hat ja so gegrillte Pulpo-Streifen gehabt mit so einem Linsensalat. Mhm. Stark. Gut, kommen wir zu dem Auto. Das ist ein tolles Auto.
Ich sehe das ja, was Jens gezogen hat. Und Jens hat eigentlich mit Karten immer Glück. Also ich kann nicht empfehlen, mit Jens mal irgendwie Karten zu spielen. Jens muss aber schon was sagen, damit er raten kann. Sonst funktioniert das nicht.
Die Rückseite kenne ich nicht. Also dann wäre es auffällig.
Ja, aber ich habe ja damit eben schon einen Tipp gegeben, wenn er Glück hat.
Ey, das ist auch geil. Hier, pass auf, das ist die Karte 2B.
Oh, okay.
Und A ist Lamborghini, C ist König.
Ja.
Und D ist Renault. Es passt überhaupt nicht zusammen. Nach welchen Kriterien ist das denn hier?
Also das Kartenspiel ist sowieso ein bisschen witzig, weil es gibt sozusagen so einmal so die komplette, ich sag mal, Japan-Fraktion.
Oh, das ist aber geil.
Auch so mit Brot- und Butterfahrzeugen.
Ja.
Und dann halt eben so die, ich sag jetzt mal, Supersportler und was auch immer.
Ja, also du hast ja gehört, also, König und Lamborghini ist dabei.
Nee,
ja.
Nee.
Und das Fahrzeug kommt aus Schweden.
dann muss es ja ein Volvo sein.
Wieso?
In Schweden?
Wieso, was gab es?
Ja gut, also, nee, okay, ja gut, ein Saab, nein. Ja,
können auch, ein Königsegg, da gibt es ganz viele Firmen. Nee, es ist ein Volvo, ist richtig.
Okay.
Ja, das ist halt
schon wieder
das
Ding. Steht der nicht hier sogar in der
Garage? Das glaubt doch schon wieder keiner. Du ziehst schon wieder aus so einem Quartett, was ja in diesem Fall sogar, was ist das hier, 32 Karten, sondern 64 Karten hat.
3000
zieht
Karten.
Zieht er schon wieder den Volvo raus. Das ist doch
viel normal. 64 heb auf, heißt das Spiel.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Also,
ich habe mir die Karten vorher nicht angeguckt. Ich glaube, das letzte Mal habe ich die tatsächlich in den 90ern angeguckt.
Aber alles easy. Okay. Alles ist easy. Also sag mal ein paar Daten, ja, genau. Jens.
Komm, hau mal raus. 1721 Kubik, Vierzylinder.
Also irgendwas Kleines. Das muss doch ein 480 gewesen sein. Nee, wie heißt der
nochmal? Ja,
ist das dieser?
Ja, also der so. Nicht schlecht.
Bleib mal da.
Ja. 440.
Ah, okay.
Ja. 480 ist Coupé, 440. Ja. Aber du hast recht. Also ich wusste, dass du das meinst.
Okay.
Der 440 ist es. Volvo 440. Ja.
Ja, eigentlich immer noch ein Geheimtipp.
Was hat der mit Lamborghini zu tun?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Eigentlich ein Geheimtipp, weil es ist nach wie vor ein Auto, was besser ist,
als zu Fuß zu gehen, was Ding hat. Ey, sorry, ein Volvo 440 mit hier 87 PS hat null Marktwert.
Ja, das meine ich.
So eine 900-Euro-Schlure, 500 Euro, Rest.
Ja, aber.
Aber man findet die auch nicht im Top-Zustand.
Und sie sind eigentlich sehr zuverlässige Autos, ne?
Also, keine Ahnung, haben nie einen gehabt.
Ja. Ja, du musst
du das kennst dich ja besser aus mit
zuverlässigen Autos. Du bist doch Dr. Volvo.
Habe ich nie behauptet.
Ne?
Nein.
Ja, ich behaupte das jetzt einfach mal.
Doch. Ich fahre gerne Volvos, aber ein Volvo 440 ist jetzt nicht so in meinem Fokus.
Ach, guck mal einer.
Wollen wir es mal so ausführen?
Nee, wir haben sowieso vorhin genau hingehört.
Ich habe allerdings ein paar Mal, ich habe letztens mir einen 440, war einer zu verkaufen, habe ich mir angeguckt im Netz mit relativ wenig Kilometern, da war ein bisschen Arbeit dran. Das war auch ein 440, so ein sportliches Modell mit dem Turbomotor, der hier im 480er ist. Und das ist ganz lustig, das ist dann schon so Richtung Golf GTI-mäßig, ne? Fahrleistungsmäßig, das ist schon ganz geil. Die sind ja also Schweden, der 440er ist in Holland gebaut worden, bei Netka auch.
Okay.
Also deshalb.
Ja. Also kein echter Schwede, ne? Ich will auch noch mal eine ziehen, mal gucken, komm, du hast noch einen Versuch, Christoph. Mach noch mal
einen ich bin nochmal dran. Okay.
Ja, klar bist du nochmal dran. Du bist auch heute hier der Gast. Du wirst gegrillt, würde Jens sagen.
Grill den Hänsler. Grill den
oder was? Sagen, ja. Also, es ist ein Auto. Es ist unmöglich, das zu raten. Absolut ausgeschlossen unmöglich.
Das ist unmöglich.
Weil gibt's hier nicht, oder?
Gibt's hier nicht.
Okay. Dann ist es einer von den japanischen Fahrzeugen.
Nee, sag mal das Land, aus dem der kommt.
Schweiz.
Sparrow.
Ja, sehr. Oh, guck mal, wow, ja.
Daran kann ich mich erinnern in dem Kartenspiel. Genau.
Sparrow Osmos. Ganz ehrlich, hätte ich jetzt kein Bild zu gehabt, wenn du mir gesagt hättest, Sparrow Osmos, weißt du, wie er aussieht.
So ein bisschen aus wie ein Sparrow Osmos.
Ja, ich finde auch, er sieht aus wie ein Sparrow Osmos. Wenn es ein iPhone wäre, würde ich jetzt mit den Fingern vergrößern wollen. Geht aber leider nicht auf der Kartett-Karte. Habe ich mehrmals probiert. Ja. 12 Zylinder, 350 PS, 250 km/h Höchstgeschwindigkeit, 17,5 Liter Verbrauch, 300.000 Euro. Gelogen davon ist
Mark,
wahrscheinlich
Mark,
alles.
Oh, Mark. Den gab es doch nie.
Genau.
Gab es davon überhaupt einen?
Nein, unmöglich.
Das ist doch wahrscheinlich ein Rendering, da gab es gar nicht.
Unmöglich. Ich gehe davon aus, dass das so eine Messestudie oder sowas, ne?
Ja.
Ja. Na, guck mal, es ist ein Auto, wie soll denn das eine Straßenzulassung gehabt haben? Da ist mir ein Scheibenwischer dran. Mhm. Sorry.
Ja, Wahnsinn. Aber gut, Sparrow hat ja trotzdem.
Was ist das für ein Motor? 5500 Kubik, 1253 PS. Ja, das könnte ein Ferrari-Motor, Maranello oder so.
Sowas in der Richtung, ja.
Jetzt sieht auch ein bisschen so aus, als könnte das eine Basis gewesen
sein. Guck mal, jetzt ist das Ding flach und aerodynamisch, ja, hat 350 PS und soll aber nur 250 Höchstgeschwindigkeit haben.
Abgeregelt.
Ist abgeregelt wegen der Schweiz, wegen den Bergen.
Nee, weil er keinen Scheinwischer hat. Weißt du doch, ist doch klar, ja, oder ist nicht? Ja. Ist doch klar.
G14 sinkt.
Guck mal, wo ich das hier wegpacke. Du dürftest, komm, du lass. Du darfst auch eine ziehen und musst uns fragen.
Was für ein König
hier beide.
Drin?
Bitte?
Was für ein König ist da denn drin?
Soll ich mal gucken?
Ja, zwei A, B, C, D, E.
Guck mal, der Lamborghini, was für einer das ist? Ein LM002. Wenn ich ehrlich bin, sind da richtig geile Autos.
Der Geländewagen.
Boah, ja. König Competition.
Okay. So. Der LM002 hieß als Studie wie? Wie hieß der Ur-LM002?
Er fällt mir gleich wieder ein.
Cheetah. Lamborghini
wie, Cheetah. Wie der Affe von?
Nee, nicht wie der Affe.
Wie nicht wie der Affe? Weil natürlich, wie der Affe von?
Cheetah wie das Raubtier, oder?
Nee, Cheetah wie der Affe von Tarzan. Nee,
wie das Raubtier. Natürlich wie das Raubtier.
Nein, die haben den nach dem Affe von Tarzan benannt. Hast du das nicht gelesen in Wikipedia?
Nee, Lamborghini Cheetah hieß der. Der hatte am Anfang auch eine andere Front mit Doppelscheinwerfer.
Christoph, du darfst eine Karte ziehen und wir beide müssen raten, Jens und ich.
Gut, es kommt darauf hinaus, dass ich rate, weil Frank keine Ahnung hat.
Hast du die Vorsicht getestet?
Ja, aber Frank kann schneiden. Ich habe die nicht vorsortiert. Wieso, ist das wieder ein Volvo oder was?
Nein. Also Land? Great Britain.
Jaguar.
Nee.
Aston Martin.
Nee.
Oh Gott. MG. Rover.
Nee. Also erster Buchstabe von der Marke ist ein E.
Ist das vielleicht ein...
Ach, ein Entli. Ein Entli Continental. Ist das eine große Firma oder ist das hier so ein Kitcar?
Das muss eher sowas sein.
Schnurenkiste.
Ein E. Also ich sag mal ein paar Eckdaten.
Daten.
Ein Vierzylinder. Ja. 1995 Kubikzentimeter.
Ford Motor.
Bestimmt für euer Ford
Käfer. 130
für 50.000 D-Mark.
130 PS?
165, sagt er.
Oh Gott.
Also habe ich ehrlich gesagt, habe ich auch noch nie gesehen.
Mit E. Evora, Elia.
Ich bin so froh, dass ich nicht gegrillt wurde.
Ja. Scheiße.
Komm, sag.
Ecos Signature.
Kennt doch kein Schwein, sag mal.
Habe ich noch nie irgendwo gesehen.
Das Auto gibt's doch gar nicht.
Also,
das hat einer
mit, krass, das ist ja Sensation. Jens und. Ja.
Das hat einer mit dem Pelikankasten da reingemalt.
Pelikankasten? Dann hätte er ja eine andere Farbe genommen als Rot.
Was war bei euch? Wer war Pelikan oder Geher? Was für ein Typ warst du?
Pelikan, würde ich sagen.
War nicht so cool, ne? Pelikan war schon cooler.
Welcher Rucksack? Oder welcher Tornister?
Ja, ich hatte einen Scout. Aber einen ganz schwarzen, komplett.
Nee, ich hatte irgendwas, wie hießen die von Aldi?
Das war, ich war vor
ich hatte einen Amigo.
Ja, aber in der, in
nee, weißt du, ich hatte einen von, ich hatte einen von Breme.
Von was?
Von Breme. Das ist so ein Lederwarenhersteller, so ein tatsächlich. In der Nähe von, also muss irgendwo, ich glaube mit Pferden oder so gewesen sein. Da war so ein Lederwarenhersteller, da sind meine Eltern damit hingefahren und haben das
alles gekauft. Wie, Breme? Übrigens, das ist vielleicht noch so ein Thema für den Podcast, wenn ihr in die nächsten Runden geht. Was ich ja witzig finde, ist dieses so Entweder-Oder-Spiele. Also sprich, das heißt, können zum Beispiel sagen, Jens, sag doch mal Saab oder Volvo.
Ja, Volvo ist klar.
Ne, genau.
Ja.
Solche Geschichten, das finde ich ganz witzig.
Ja, aber also du bist ein Pelikan-Typ gewesen. Ein Geher mit dem Fenster, ich meine, da kann man doch kein Pelikan. Was ist das denn? Was ist mit dir los?
Ja, wir mussten immer sparen irgendwie. Ich hatte nicht mal die, hattet ihr auch eine Blockflöte?
Nee.
Hattet ihr
Blockflöte? Ich hatte mal kurz, ganz kurz Flötenunterricht, habe ich da ganz kurz gelassen. Nach allem meiner Endlichen bin ich ausgestiegen.
Okay, ich merke schon, ich muss eine Menge schneiden. Also Ecos gibt es tatsächlich,
habe ich mal geguckt. Nee, das musst du nicht schneiden, das kannst du alles drin lassen. Das ist
Ecos Signature
war, das ist unsere Vita.
Im Oktober 1988 ein vorgestelltes Mittelmotor-Coupé mit turbogeladenem 2-Liter Vierzylinder-Reihenmotor und einer Karosserie aus modernem CFK-Verbund.
Aber warum hat der, wenn er ein turbogeladener 2-Liter ist, nur 160 PS, was ist denn da los? Ja. Die konnten weder ein hübsches Auto bauen, noch hatten
Achtung, den Motor im Griff. Pass auf. Abgesehen von einem später demontierten Ausstellungsfahrzeug entstand von dem Ecos Signature nur ein einziges straßenzugelassenes, in Klammern vor, Schrägstrich, Klammer zu, Serienfahrzeug. Ja. Das ist auch geil. Was ist das Ganze? Vor Serienfahrzeug, wenn es nur eins gibt?
Ach, hier also. Übrigens, das ist so eine Sache. Übrigens, dieses, gerade bei Mercedes beliebt, wenn dann geschrieben hier wird, hier so Vorserie. Die Autos, weißt
ja,
du?
Ja, ja.
Was soll die Scheiße eigentlich immer? Die tun immer so, als wäre das was Besonderes, nur weil das Auto im ersten Baujahr gebaut worden ist. Was ist denn daran Vorserie? Es gibt keine Vorserienautos, die auf den Markt gekommen sind. Das ist Bullshit.
Sind die nicht eigentlich also per se dann verschrottet worden?
Es gibt immer mal Autos bei Porsche und bei Mercedes, die tatsächlich...
Ja,
in freien Handel gegangen sind,
oder? Genau, die in der Erprobung gewesen sind.
Ja, ich habe auch mal so ein BMW verkauft. Ich hatte mal einen BMW Z3 hier in Orange. Hm? Der wurde als Katalogauto gebaut. Und da steht in den Unterlagen, steht drin, also in den Werksunterlagen, die dabei waren, Prototypenbau, bla bla bla. Und der war orange-metallig, hat oranges Kunstleder innen drin gehabt. Ist einmal gebaut worden für einen Katalog, ist nie auf den Markt gekommen. Und dann haben die den verkauft tatsächlich über eine BMW-Handlung hier im Norden, in Arnsburg. Und dann stand auf dem Kaufvertrag drauf, der war besonders günstig, weil der nicht Rostschutz versiegelt war, weil es ja ein Prototyp war. Ne? So. Und so sind, auch bei Porsche gibt es immer wieder Autos, die auftauchen, die, es gibt zum Beispiel bei, ich glaube, der steht bei DLS noch zu verkaufen, da steht ein 924S, der hat aber, das hatte man wohl mal angedacht ganz zum Schluss, der hat auch 160 PS, also den großen Motor. Und der hat das Armaturenbrett aus dem 944, das Facelift. Genau. Mhm. Und das gab es im 24er nie. Aber dieses Auto hat es aber. So, deshalb, es gibt immer wieder Autos, die so und dann in den Markt kommen. Aber mir geht es darum, es wird immer so getan, als wäre es ein besonderes, also man hat dann irgendwie ein Mercedes, ich sag mal ein W500E aus dem ersten Produktionsmonat. Und dann steht mal Vorserie, also besonders, also weißt du, das wird ja als weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, ich kann es auch genau erklären. Also es ist ja tatsächlich so, dass es Fahrzeuge gibt, die vor der offiziellen Typgenehmigung zugelassen werden von Mercedes. Die müssen, das sind ja dann so tatsächlich auch Einzelabnahmen, die zugelassen werden und die genutzt werden, um Fahrerprobungen zu machen. Und manche davon sind serienreif und manche davon sind nicht serienreif. Nicht serienreif wird entweder komplett demontiert oder manchmal nutzen sie die dann in den Werken. Dann haben die so ein Kennzeichen, da steht drauf Halle 3 und dann wird das Ding noch irgendwie 10, 15 Jahre lang gefahren. Bei den anderen Fahrzeugen, die werden dann als Werkswagen tatsächlich ganz normal verkauft, als junge Sterne. Und da kann man tatsächlich dann oftmals sehen, dass da steht Vorserienfahrzeug, weil es eben ein Fahrzeug ist, was eine Einzeltypengenehmigung hat.
Ja, aber das ist eine Handvoll.
Ja, ja, natürlich.
Ja, so.
Aber natürlich. Du ist auch keine besondere Serie.
Ja, aber es
ist auch nichts anders dran unter Umständen.
Genau, aber es wird ja in diesem Jargon, wenn verkauft wird, wird immer so ein Vorserienauto. Steht ja permanent bei irgendwelchen Mercedes-Anzeigen drin. Und dann siehst du mir, wenn das alles Vorserien waren, haben die irgendwann mal mit der Produktion angefangen?
Ja, und manche erinnern sich auch nicht daran. Die denken, dass ein 1985 zugelassener 124er auch, was ich, Vorserie war. Genau. Nee, das... Die Dinger kamen 85, dass das natürlich nicht, wer weiß, wie viele waren und dass natürlich heute ist, wer weiß, wie wenig gibt, weil natürlich gerade die ersten vielleicht auch nicht die besten waren und die sonst wo gelandet sind, ist auch klar.
Ja, aber dieses Umgangssprache, das hat es ja so eingeschliffen.
Ja, Vorserie.
Ist
ein bisschen so die Vollausstattung oder...
Ja, liebe, volle Hütte, Volvo S90 letztens, eine Anzeige wieder. Volle Hütte, nicht mal ein Soundsystem drin gewesen.
Nein, bei Mercedes steht ganz oft drin, Designio-Leder, nur weil er eine Farbe hat, die anders ist als schwarz. So.
Du hast einen angemalt. Hast.
Genau. Hm. Das ist ja nicht jedes so wie die Senior, wie das Auto, was du mir neulich geschickt hast.
Geil, oder?
Hä?
Boah, geiler Mercedes.
Ja, Jens hat sich so ein bisschen...
Ich hab den geparkt.
Ja?
Ja, in hell Elfenbein, also Taxi Beige.
Also ein CL, Baureihe 215, also der mit den runden Ohren.
Mit dem...
Augen.
Mit dem, ich muss das mal betonen, mit unheimlich schönen Dachverlauf.
Genau.
Also, genau. Wahnsinns Dachverlauf. Der Wagen ist Taxi Beige. Also original,
Abwerk, 623.
Und innen drin,
ja, ist ich weiß das, Farbe? Ich weiß das.
Es du hast gesagt, du hast mir geschrieben, Designio Purpur.
Genau, es ist das Designio Purpur.
Ist so ein lila-rot,
genau.
Violett,
Purpur
Leder. Halt. Ey, das Auto sieht so cool aus. Das ist gar nicht so teuer, finde ich.
Naja, also ich, das ist...
Du musst es anders, du musst es, das ist wieder falsch positioniert. Das steht bei irgendeinem Gebrauchtwagen, Höckerkost 19,9.
Ja, 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 klar.
So, man müsste erstmal ein Stück tiefer gelegt. Man muss ein Stück höher legen wieder.
Ja, das ist wahrscheinlich aber tatsächlich nur mechanisch gelöst.
Ja, genau. Es sind so zwei, drei Sachen, die man ändern muss. Mhm. So Kleinigkeiten, weißt du so. Und dann kostet er 29,9. Das ist einmalig in der Farbkombination.
Ja, das hört sich wirklich.
Weißt du, ja, so? man muss sich da. Es ist für uns, glaube ich, echt in Deutschland unheimlich schwierig, weil wir halt wissen, dass das die Taxifarbe ist. Und diese Taxifarbe hat gefühlt wenig Glanz. Also, das ist ja so eine Farbe so.
Ja,
aber?
Ja, aber das ist ja das Problem von Schwarz. In 60er Jahren und in 50er
ja,
Jahren
klar.
Taxen schwarz,
richtig.
Bestattungswagen waren schwarz und die Polizei hat schwarze Autos
genau. gehabt.
Warum sollte ich ein schwarzes Auto fahren?
Ja.
Ne?
Ja.
Deshalb hat hier keiner ein schwarzes Auto gekauft.
Naja, und zwischendrin war das mit Weiß ja das Thema auch. Ne? Also die ich sag mal, ausrangierten Dienstfahrzeuge, von, ne, wo ich sag mal, die Polizeilogos abgekratzt wurden, das war ein weißes Fahrzeug und so weiter.
Weiß war... Genau, also Weiß war einmal kurz in, Mitte der 80er, 85, 86 war Weiß mal kurz
in. Genau, wie bei der Volvo 480, alles in Wagenfarbe lackiert.
So, genau,
das
genau.
Noch dann war das weg. Drauf.
In den 90ern ging das gar nicht, Anfang der 2000er überhaupt nicht. Und dann kam das so langsam. So in Amerika gab es dann die ersten, die eben ein R230 SL damals in Weiß, Alabaster-Weiß damals, was ein schreckliches Weiß war. Also die Hersteller waren gar nicht drauf
vorbereitet. Aber es ist ein anderer Markt. Weiß, in Amerika geht Weiß eh gut. Weiß und Beige.
Stimmt, aber es gab gar keine coolen Weißtöne. Da kam man ja nachher erst mit Weiß Metallic und so hochwertigeren weißen Lacken. Die waren nämlich echt ziemlich schlecht. Also auch so vom Langzeitverhalten. Also ne? Aber gut.
Und dann kam dieser Boost für Weiß dann irgendwie eher später dann wieder, als zum Beispiel Audi dann irgendwie mal einen kompletten Messestand, glaube ich, mal irgendwann nur mit weißen Fahrzeugen ausgestattet hat. Meine ich jedenfalls, dass es das gab.
Ja, das ging dann wieder los. Das war aber auch fast klar. Also das sind ja immer Wellenbewegungen. Ja. Und wir hatten ja eine unbeschreibliche Silberdominanz Anfang der 2000er. Das hat es noch nie gegeben, dass eine Farbe so eine Dominanz in der Automobilwelt hatte.
Immer noch, Leasing-Silber.
Ja, ist aber jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Du siehst gar nicht mehr so viel
Silber. Was ist jetzt Leasing-Schwarz?
Das geht schon wieder fast. Ja, kannst sagen, ja. Oder Grau. Ja,
grau-schwarz,
diese Mittelgrau-Töne,
ja. Schlimm.
Jens, bevor wir hier zu Ende sind, ich habe meinen Cousin in Spanien angeschrieben, er sollte mal Bilder besorgen von einem Auto. Die hat er jetzt besorgt. Ich kann hier kaufen ein Saab 9000 2,0 16V Turbo Carlson.
Sag mal.
Steile Front. Kann man sowas kaufen?
Das ist schon mal kein 9000.
Warte.
Was heißt denn steile Front?
Hier. Die gibt's ja abgeflacht und so.
Nein, gibt's nur einen Facelift hinterher. Aber es gibt Steilschnauzer, gibt's nur vom 900er. Das gibt's beim 9000er nicht. Aber was soll er denn sein?
Kennst du die Dinger nicht? Gibt's ganz wenige von. Ich habe mal was drüber gelesen.
Ich hab einen Grund. Weiß keiner Carlson, wollte damals.
Carlson. Nein! Ach, Jens.
Welches Carlson denn? Hier der Tuner, der Deutsche?
Das ist ein Saab-Tuner gewesen.
Wo denn?
Du Carlson war doch sonst Mercedes, ne?
In Schweden. Oder? Ja, Carlson.
Du fragst mich das
aber jetzt. Aber das ist ein und dieselbe Adresse wie Hartke. Hartke und Carlson ist ein Betrieb.
Okay, das war damals ein Betrieb,
und Hartkes BMW.
Ja.
Siehst du, wenn du die Straße, Hausnummer ist gleich.
Okay, ach, stark. Okay,
okay, dann an die Saab-Spezialisten, die jetzt hier zuhören. Ihr könnt mir ja was dazu sagen.
Was hat der für Leistung denn?
Also ich hatte das gegoogelt, hier steht nichts drin, 1200 PS.
Das war, ja, 200 PS, wo ist das ein Witz?
Ja?
Ja, was soll das sein? Das soll ja groß getuned sein. 185 ist ja eh schon normal.
Naja, okay. Wenn du das
sagst. Aber es sind 2 Liter auch, das ist irgendwie so eine Exportvariante, ne? Bei uns ist es nämlich ein 2-3er gewesen.
Ja, das war nur in einem Baujahr ein 2 Liter, nur 1990. 1990er. Ich habe das
nachgelesen. Kennst du dich besser mit Saab aus wie ich?
Nein, ich habe mich natürlich versucht reinzulesen, aber ich dachte, dass du diese Carlson-Geschichte kennst.
Kenne ich. Carlson vom Dach, der mit dem Propeller im Kopf.
Stimmt. Den habe ich auch mal geguckt. Hat der nicht in der Litfaßsäule gewohnt?
Nee, auf dem Dach.
Nee, jetzt ernsthaft jetzt.
Der hat auf dem Dach gewohnt. In der Litfaßsäule, ey.
Doch. Wer war denn das mit der Litfaßsäule?
Aber nicht Carlson vom
Dach. Weiß nicht, wir haben gerade bei uns in der Familie Robby, Tobi und das Fliegertüt gelesen. Da kann ich das mithalten. Ja,
Feuerrotes Spielmobil.
Robby, Tobi und das Fliegertüt habe ich noch im Fernsehen geguckt.
Ja, an dieser
mit
Stelle.
Mit dieser tollen Moderatorin, wie hieß sie nochmal? Anni, das war plumper Quatsch.
War die gut?
Boah, die war gut. Anni von Nann.
Ja?
Anni von Nann und plumper Quatsch.
War das auch die Erstbesitzerin von.
Nein, das war Patricia. Das war Patricia König, weiß ich. Der König SL kommt ja aus Italien, was weiß ich. Roberto Ravaglio, keine Ahnung, wie der Erstbesitzer ist, kann ich nicht sagen.
Ja, wobei, vielleicht auch nochmal als letztes Abschluss. Also, der SL, der wurde ja später erst bei König umgebaut. Das 84. heißt, das war ja ein ganz normaler 107er.
72 neu gekauft, 84 umgebaut.
Genau. Und. Aber original italienisches Auto, in Italien immer gewesen.
Ja, zweite Hand. Dann, zweite Hand. Zweite Hand seit 1990. Der Erstbesitzer hat es umbauen lassen.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Yeah. Der hat dann nochmal so gesagt, so hier gibt es nochmal richtig
was. Ja, Auto ist 14, 12 Jahre alt, jetzt hier nochmal alles in neu, bitte. Und von König sind die Unterlagen dabei, so ein ganzer Packen. Also diese kompletten, alles, was du brauchst, um es ins Deutschland damals in Brief einzutragen. Die ganzen Gutachten auf die Fahrgestellnummer aber, ne? Ist klar. Da steht halt auch drin, dass 2 Spiegel Vorschrift sind, wegen Breite.
Ja, die werden ja auch damals gesagt haben, pass auf, diese Kits verkaufen wir gar nicht. Ist ja nicht so wie heute, dass andere die anbauen können.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, König hat das auch gemacht. Das ist auch noch dieses, kannst ja bei König anfragen. Ne? Ja. Wenn du die König-Homepage siehst, die sieht aus wie im Atari selbst zusammengetackert, die jetzige. Und ich weiß nicht, ist, glaube ich, der Sohn von dem alten König. Und ich stelle mir das so vor, der sitzt irgendwo auf dem Dachboden mit seinem Atari-Computer. Wenn du, also da anrufst, geht er an sein großes Weltscheibentelefon. Weil die
Weltscheibe, ne? Genau.
Was?
Nicht Taste, sondern Weltscheibe.
Ja, die Auskünfte, da denkst du, was ist da los? Und da muss man irgendwie eine Gebühr bezahlen, 10 Euro oder was überweisen, dass die Auskunft erteilt werden kann. Aber dann geil. Kam, ja, das Geilste war,
das geil, ja. Danach, pass auf. Du musst den Briefumschlag dahin schicken wahrscheinlich, die 10
Euro.
Nee,
pass auf, das war ganz geil. Der Dings hat das Geld überwiesen und dann kam nur, zu der Fahrgestellnummer haben wir leider keine Auskünfte.
wir mussten jetzt nachgucken, deshalb ihre 10 Euro sind leider weg.
Wir sind oben auf dem Dachboden runter in den Keller gegangen, haben wir geguckt, aber da war nichts. So, also das Problem, und dann kannst du auf der Seite, geh auf die Homepage. Da kannst du auch so 2-3 Teile bestellen.
Wie heißt die königspecials.de?
Ja, oder so? Klar, irgendwie. Du sagst dir, was ist denn da los? Was ist das? Deshalb, das Problem bei diesen Königs ist, diese Unterlagen, diese Papiere, die sind natürlich in München bei König gefertigt worden, mit Stempeln, mit allem drum und dran. Das wären sie aber auch, denke ich mal, wenn zum Beispiel irgendein italienischer Tuner sich den Kit bestellt hat, musste dann angeben, für welche Fahrgestellnummer, und hat dann von König den Kit mit den Unterlagen gekriegt.
Aber ich habe nie gelesen, dass die tatsächlich ein Kit anbieten.
Nee, die haben auch kein Kit angeboten, aber die werden Vertragshändler gehabt haben, die umbauen durften.
Boah, okay.
Das haben alle gehabt.
Okay.
Das ist genauso wie du irgendwo, meinst du, in gutes Beispiel finde ich so, ist so wie AMG Japan.
Ja.
Kaufst hier einen AMG Mercedes aus Japan, der aber bei AMG Japan umgebaut worden ist. Ist ja trotzdem ein AMG Mercedes. Aber es ist kein AMG Mercedes von der Wertigkeit oder von der Sache her, der in Affalterbach gebaut wurde. Weißt du, wie ich meine? Die Firma AMG hat auch ihren Buddy-Kit und alles nach Japan geschickt. Da ist dann ein Herr Yakamoro Takaturu, der betreibt AMG Japan und macht den Umbau hinterher. Ne? Ja. So. Ja. Also, und mit den Königteilen wird es ähnlich gewesen sein.
Okay.
Weil irgendwo in Saudi-Arabien, jeder hat den Wagen nach München gebracht, okay, um ihn da umzubauen.
Also, das Auto ist nicht in München umgebaut worden,
bitte. Das weiß ich nicht.
Okay, man kann es nicht nachvollziehen, ne?
Nee, von den Unterlagen her ist es das. Aber du kannst es nicht prüfen, weil die Firma König gar keine alten Unterlagen hat. Jetzt über dieses Auto.
Ja, weil,
die können dir gar nicht sagen, ob sie das Auto kennen.
Ja, weil ich musste.
Das Auto hat aber so, du musst ja. Ich habe mir das ja ganz lange angeguckt, die Bilder alle von dem Wagen. Mhm. Die Teile sind alle, klar sind die echten, die Unterlagen sind dabei. Mhm. Und er hat halt so Details wie zum Beispiel die falschen Blinker vorne. Der hat ja noch die italienischen Blinker.
Leuchten, ja.
Vorne weiß, nur an der Seite orange.
Ja.
Die sind aber noch dran und intakt und nicht kaputt. Du kannst so Rückschlüsse, also hat er später sicher keinen Unfall gehabt, weil die gibt es als Ersatz. Habe ich nie gesehen, dass man die irgendwo kaufen kann, diese Blinker heute. Muss ja einen Orangen dran machen.
Ganz ja, ja, die kriegst du ganz. Ja.
Du wirst sie nicht kriegen, ohne weiteres. So, also wenn du dir das. Und dann hat er auch diese. Die ganz alte Malefelge, auch die Auspuffrohre, das sitzt alles exakt so wie auf den Prospektbildern. Ja? Deshalb, aber das ist ganz schwer. Es ist definitiv ein echter König-Umbau. Aber die Frage ist, du kannst bei diesen ganzen Firmen das nicht. Dazu kommt noch, König war. Ist es oder steht, glaube ich, immer noch so, da ist eine König-Verlags-Gesellschaft gewesen. Da steht nicht Autotuner oder irgendwas.
Okay.
Und ich schwöre dir, die haben nicht einen Teil selbst produziert, nichts. Sondern da hat sich einer was ausgedacht, wie die Firma FX zum Beispiel.
Ja, die Frage ist, was ich mir nicht gut vorstellen kann, ist, dass sie tatsächlich Partnerbetriebe hatten, weil das, was sie damals gemacht haben, also dieses Verbreitern, ich sag mal, Blech und dann Übergänge in GFK,
ja.
So ist es ja.
Das Blech weiß man, das Blech wurde in Rosenheim gemacht, das hat König nicht gemacht.
Mhm.
Und die Motoren, hier die Turbo-Umbauten, die hat damals, das hieß hinterher Lotec.
Ja, Lotec.
Die Firma,
ja,
okay. Lotec, mhm. Die frühere Firma Lotec hieß...
Whatever.
KK Kolbenschmidt GmbH oder Kolbenmoor, die hatte so einen ganz komischen Namen mit Kars irgendwas. Das war die ursprüngliche Firma Lotec. Die hat die, also dieser Lotec ist ja Kurt Lotterschmidt, heißt der, glaube ich. Der hat die Firma Lotec gegründet und die Firma hatte vorher einen anderen Namen. Ich komme gerade nicht drauf. Und die haben aber auch also der König Turbomotor ist ein Lotec-Motor eigentlich. Das ist genauso wie, wenn du den Gemballa Porsche gekauft hast, war ein Rufmotor drin. Gemballa hat den Motor gebaut.
Nee, ja.
Der Gemballa hat aber auch keinen Spoiler selber gebaut.
Ja.
Oder die Firma FX hat sich die Spoiler designen lassen von Strosek und hat sie dann irgendwo bauen lassen wieder so.
Ja, die haben nur Konzepte. Die haben nur Konzepte
genau, gehabt. Genau, und der König hat ein Konzept gehabt und hat das verwirklicht, das Konzept.
Ja.
Da ist das Tuning halt die Zusammensetzung aller möglichen Parameter sozusagen.
Das siehst du ja heute auch, ich sag mal, alles, was dieses ganze Breitbau und sowas angeht, da ist es ja auch sowas, es gibt den Prior-Design, der dann halt eben für jemanden dann etwas aufbaut Dacia. Und.
Der Prior Dacia,
der ist zum Beispiel ziemlich cool.
Das finde ich auch cool. Also,
vor allem, ich weiß noch, wie der Prior angefangen hat. Ich habe nämlich damals für meinen, ich habe bei ihm mal einen Auspuff gekauft für meinen R230 damals. Und da fing er gerade an mit diesen ganzen Bodykits für Mercedes und so weiter. Er war auch damals bei mir, hat mich mal besucht hier in Hamburg. Und ja, ist er immer dran geblieben an dem Thema und hat das alles auch immer selber designt und aerodynamische Versuche gemacht und so, hat das häufig aufgebaut auf Serienteilen, also auf Serienteile umgebaut. Gar nicht schlecht. Also von daher offensichtlich ja auch ein gewisser Markt und ja, aber bin ich ja gespannt, ob du noch mehr rausfindest über den König. Ich muss gestehen, so eine Geschichte von so einem Auto und gerade von so einem intensiven Tuning interessiert mich schon sehr. Ich finde es aber gut, dass er im Innenraum einigermaßen normal ist, weil da waren ja auch viele. Ja, da waren ja auch viele, die dann auf weißes Leder umgebaut wurden.
Geil, weißes dann, Dach.
Ja. Also hast du es auch gesehen mit weißem Leder und dann schön bei einem 107er so ein Fernseher, so ein Mini-Fernseher mit in die
Konsole,
in das Armaturenbrett reingearbeitet.
Ja, anstatt Handschuhfachdeckel.
Genau.
Kommt so, Sony, genau. Ist immer Sony-Fernseher, genau. Muss man drauf
machen. Genau.
Nur Sony hatte so kleine Bilderröhren,
Triton,
die...
oder wie hieß das? Oder
ja, so mit den genau, Farben. Stimmt, mit den drei Farben. Ne? Ja, Christoph, super schön, dass du da warst. Sehr schöne Geschichte einerseits über die Autos, die du fährst, die du hast und die du gehabt hast. Und auch vor allem finde ich das Thema Car-Convent und die Menschen dort. Ich fand das sehr, sehr bunt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, als ich da war. Wir haben jetzt leider nicht über den gelben Mazda MX-5 gesprochen. Der steht ein Mazda MX-5, erste Serie. in einem Wahnsinnszustand in Gelb.
Gibt es eine Homepage? Kann ich
das Christian, das ist Christian, das ist der Christian, den Pirelli GTI von mir gekauft hat.
Genau.
Der hat nächster einen, Gast.
Genau, der hat einen tollen, richtig, einen Wahnsinns MX-5 in Gelb, der sieht aus wie neu, wie aus dem Prospekt. Alles original.
Vorserie?
Natürlich, Vorserie. Natürlich, Vorserie.
Ist ein Jata, ne?
Naja. Also dann ist es ein Import.
Ja. Ist ein kanadischer, ja.
Ist ein kanadischer. Ah, ist tatsächlich
ist ein kanadischer. Ja.
Hm? Ihr macht gar keine Witze.
Nee, ist ein kanadischer.
Also, immer wir machen ernst. Keine
für die Witze. Ich glaube, bei uns gab es sogar keinen Gelben.
Bei uns gab es einen Gelben, aber bei uns gab es Gelb nur als Sonderfarbe bei der 90 PS-Variante dann. 1994. Und das war ein bisschen schade, weil
das
die Farbe sieht auf dem Auto
vorbereitet, top aus. Das ist viel zu viel Fachwissen.
Nicht abgestimmt,
nicht. Nee, ich kenne mich mit dem MX-5, habe ich mich hier ein bisschen auseinandergesetzt.
Unsere Nachbarn hatten so einen gelben, genau. Deutschen.
Sondermodell hieß Sunracer.
Sundancer?
Sunracer.
Heute ein König. Nein, wie war
das? Genau, heute ein König. Ja. Oh, haben wir auch alle geschrieben, ne? Heute ein König. Aber hat viele Kommentare gegeben zu dem König.
Ja, vor allen Dingen, die Leute sind ja sowas von, ich weiß nicht, sind die desorientiert bei der Rechtschreibung? Keine Ahnung. König wird mit OE geschrieben. Es ist nun mal so.
Also steht der König wird mit OE geschrieben, genau.
Also der Mercedes, der König, Tuner. Der Tuner, ja. Steht auch drauf. Und dann, aber alle beantworten und schreiben dann König als König normal mit
OE. Ja, aber da weiß
Rechtschreibkorrektur.
Ja, Rechtschreibkorrektur.
Ach, weil du mich ausgeschaltet.
Doch, Rechtschreibkorrektur, ja, du hast...
Weißt du, warum ich die ausgeschaltet
habe? Ja, weil du immer als Kleinschreiber.
Weil ich immer als Kleinschreiber.
Genau, ich weiß das. Jens, wir machen jetzt mal Wochenende. Ich gehe jetzt mal schön einkaufen und du... Und
Sonnenschein.
Und dann mit, wie hieß sie noch? Von dem Quattro, die Erstbesitzerin?
Keine Ahnung, was du schon wieder vorhast.
Wie hieß sie noch?
Das kommt wie irgendwie so ein Schobi-Spruch von Frank. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Frank, was ist los?
Ja, nee, wir haben ja auch weibliche Hörerinnen und ich will ja nicht, dass die dann abschalten, ne?
Ja, aber bei euch Schovis ist das doch anders. Ihr denkt ja, die schalten extra nicht ab, weil ihr so schön chauvinistisch seid.
Jetzt euch Schovis.
Philosophisch.
Jetzt habe ich, geil, super. Jetzt gehe ich mit der Medaille gehe ich jetzt ins Wochenende.
Viel Spaß damit, tschüss.
Christoph, mach's gut.
Vielen Dank, sehr schön. Viel Spaß, ciao.
Ja, ciao.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.